Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich bin von iRights Info, der Informationsplattform zum Urheberrecht. Uns gibt es seit 2004, 2005, ungefähr um den Jahreswechsel haben wir die Website gelauncht. Unser Ziel ist es insbesondere aufzuklären, was steht im Gesetz drin. Also was bedeuten die Paragraphen im Urheberrecht für den Endverbraucher, für die Anwendung und was entscheiden Gerichte und was bedeutet das, wenn die Gerichte irgendwas entscheiden, dann am Ende der Kette für die Anwendung, für das, was erlaubt ist, was verboten ist, etc. Wir sind 13 Leute aktuell, haben unser Büro in Berlin. Es sind Juristen dabei, Journalisten dabei, Kulturwissenschaftler, Techniker. Also das ist einmal querbeet, weil wir auch immer versuchen, das Urheberrecht nicht nur aus juristischer Perspektive zu betrachten, sondern eben auch aus den vielen anderen Perspektiven, die dieses Recht, da es immer zentraler wird im Umgang mit digitalen Werken, einnimmt, das auch zu berücksichtigen. Ganz grob kann man aufgliedern in: Wir machen Hintergrundinformationen, heißt, wir haben viel Recherche, veröffentlichen Dossiers zu bestimmten Schwerpunktthemen. Wir versuchen, Einführungsbereiche zu definieren und fachliche Bereiche zu definieren, um in bestimmten Bereichen einfach mehr Aufklärung zu schaffen. Das bedeutet insbesondere nicht nur Aufklärung für Endverbraucher. Hier haben wir viele Kooperationen mit Landesmedienanstalten, der Bundeszentrale für politische Bildung etc., sondern insbesondere auch für Berufsverbände, also für Urheberverbände an sich und auch ganz viel für die Politik. Weil hier das Unwissen ist hier nicht größer als dort oder da nicht kleiner als hier. Es ist in allen Bereichen sehr, sehr viel Aufklärung und Erfahrung und das Teilen von Wissen nötig, um da so ein bisschen durchzublicken, um was es hier überhaupt geht. Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch der Bereich der Vermittlung. Hier, das sieht man oft nicht, weil das nicht auf unserer Webseite steht, aber hier gibt es sehr oft dann Konsultationstreffen mit verschiedenen Playern, mit Urheberverbänden, mit der Politik, mit dem CCC etc. Also hier sehr viel Austausch, auch was diese Fragen angeht, um auch Annäherungen zu schaffen und möglicherweise auch Bündnisse zu schließen, wenn jetzt irgendwas in die falsche Richtung geht. Deswegen ist das sozusagen... Also wir bewegen uns an der Schnittstelle zwischen Endverbrauchern, Verbänden, Politik, Industrie etc. Also das ist so eine relativ zentrale Position. Unser großer Vorteil ist, dass wir von den allermeisten auch geschätzt werden für das, was wir da machen. Natürlich gibt es auch Leute, die uns nicht mögen, aber das ist immer so, wenn man sich irgendwo positioniert und versucht, Klarheit in einem bestimmten Bereich zu schaffen. So sieht unsere Website aus. Noch. In 2 Wochen gibt es einen Relaunch und dann sieht sie noch viel schöner aus. Aber noch ist das die aktuelle Website. Und genau, das ist im Prinzip Hintergrund, Informationen, aktuelle Fragen, Nachrichten etc. Jeder ist natürlich herzlichst eingeladen, das als Startseite zu nehmen oder so. Urheber- und Verwertungsrechte. Um was geht es überhaupt? Das ist ein relativ großer Bereich, den ich jetzt in einer relativ kurzen Zeit abhandeln, in Anführungszeichen, besprechen, vorstellen werde. Am besten machen wir es so, wenn Verständnisfragen am Thema sind, einfach kurz melden, dann beantworte ich die. Wenn es um größere Fragen oder Diskussionen geht, würde ich Sie bitten, dass wir das einfach danach machen. Dass wir einmal durch das Thema durchgehen, um auch einen besseren Überblick dazu haben. Es fallen sehr viele Fachbegriffe. Ich weiß nicht, wer jetzt alles von Ihnen die große urheberrechtliche Vorbildung hat oder sich dort in dem Bereich bewegt. Die Erfahrung sagt, das ist immer eher relativ gering ausgeprägt. Und deswegen stelle ich auch viele Begriffe und Komplexe vor und benenne sie, stelle sie so ein bisschen vor. Wenn dann tiefergehende Fragen sind, können wir das dann kurz währenddessen machen oder eben danach. Aber es ist wichtig, sozusagen das Spektrum auch zu sehen, in dem wir uns hier bewegen. Gibt man in der Wikipedia den Begriff geistiges Eigentum ein, kommt diese schöne Grafik. Das alles wird unter Anführungszeichen geistiges Eigentum abgehandelt. Das Urheberrecht hier ist ein ganz kleiner Teil davon mit den angegliederten Verwertungsrechten. Alle anderen Sachen gehören auch zu dem sogenannten geistigen Eigentum, sind aber nicht Teil der klassischen Urheberrechtsdebatte, spielen aber an verschiedenen anderen Punkten eine wesentliche Rolle. Also das Wettbewerbsrecht natürlich, wenn es um kartellrechtliche oder um regulierende Fragen geht, zusammen mit dem Kartellrecht, dann hat man das Patentrecht, ist das ganz wichtig, etc. Ich habe das geistige Eigentum oben in Anführungszeichen gesetzt. Der Begriff ist hoch umstritten. Da komme ich auf der nächsten Folie sofort dazu. Klassischerweise sprechen wir inzwischen immer vom Immaterialgüterrecht. Geistiges Eigentum, zwei Seiten. Die einen, und das sind meistens die einen starken Schutz des geistigen Eigentums haben wollen, beanspruchen, sehen das geistige Eigentum als den fundamentalen, also die Begrifflichkeit als die fundamentale Begründung der Legitimation dieses Rechts, dieser Rechte, um kreatives Schaffen in den rechtlichen Rahmen zu setzen. Wenn man Urheber fragt, dann sagen sie natürlich, das ist mein geistiges Eigentum. In ganz vielen Fällen. Das ist was, selbst wenn man versucht zu erklären, dieser Begriff ist schwierig, weil es möglicherweise Probleme im Vergleich von Eigentumsbegriffen gibt, hat man dann immer ein Unverständnis oder ein großes Fragezeichen vor sich, weil ganz viele Urheber sehen diese Begrifflichkeit als wesentlichen Punkt von ihrem Schaffen. Deswegen ist das ganz stark auch persönlich emotional geprägt und auch überhöht. Die andere Seite, die Kritiker des Begriffes sagen, nee, das ist ein Kampfbegriff der Verwertungsindustrie, damit wollen sie etwas suggerieren, was so nicht ist. Deswegen darf man diesen Begriff nicht verwenden. Unten ist nochmal der Anfang in der Wikipedia. Kritik am Begriff des geistigen Eigentums. Der Kritiker sagt, das gibt es gar nicht, da Urheberrechte nicht vergleichbar mit materiellem Eigentum sind. Hier muss zunächst festgehalten werden, wir bewegen uns im Rahmen der Rechtsordnung, das heißt auch das Urheberrecht, wenn man es in diesen Bereich reinzählt, wird als eigentumsähnliches Recht auch von Artikel 14 Grundgesetz, der das Eigentum schützt, mit einbezogen. Heißt, in allen Entscheidungen vom Bundesgerichtshof etc. wird immer dieser Bezug auch hergestellt. Auch gerade bei der Regelung zu Ausnahmen, da kommen wir nachher auch noch, den sogenannten Schranken im Urheberrecht, ist sozusagen auch diese Bezugnahme auf Artikel 14 Grundgesetz da. Allerdings, eine Vergleichbarkeit der Begrifflichkeiten geistiges Eigentum und Sacheigentum ist sehr kompliziert, weil, ich habe es da auch aufgeschrieben, wenn der Nutzer ein Buch kauft, das er in der Hand hat, dann darf er mit dem machen, was er will, das gehört ihm. Das kann er weiter verschenken, das kann er weiter verkaufen etc. pp. Hat er das als Datei, darf er das nicht mehr. Das ist verboten. Und da kommt er in richtig große Probleme rein, wenn er das tut. Bei Kreativen als Eigentümer, hier hat man insbesondere, kann man sich das am Erbrecht vergegenwärtigen, man kann geistiges Eigentum in Anführungszeichen nicht vererben. Man hat eine Geltungsdauer, die über den Tod hinausreicht, mit den Schutzfristen, aber man hat keine Erbkette, die unendlich weitergeht. Das ist auch ein zentraler Unterschied zwischen materiellem Eigentum und geistigem Eigentum. Konsequenz, ganz unten steht's, in der Fachwelt wird der Begriff Immaterialgüterrecht verwendet. Und das hatte zum Beispiel auch Folgen. In München gibt es das sehr renommierte und sehr relevante Max-Planck-Institut für ehemals geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht. Die konnten ihren eigenen Namen nicht mehr lesen und haben sich vor zwei Jahren umbenannt in Max-Planck-Institut für Immaterialgüterrechte etc. Also das ist sozusagen in der Wissenschaft, in der Fachwelt setzt sich dieser Begriff immer stärker durch, weil bei geistigem Eigentum so viele Ungenauigkeiten da sind. Das jetzt, ich habe gleich mal reingeschossen von vorne weg, weil diese Begrifflichkeit schwebt überall drüber. Diese Auseinandersetzung, die sehr emotional und sehr polarisierend geführt wird, schwebt über dieser ganzen Urheberrechtsdebatte drüber und man muss sie im Blick haben. Wenn man anfängt, hier mit Leuten zu sprechen, zu argumentieren, versucht zu erklären, um möglicherweise hier auch Spitzen rausnehmen zu können, um auch ein bisschen tatsächlich schauen zu können, wo sind denn die Probleme, ohne das so zu überhöhen, dass man ständig in ideologische Debatten reinkommt. Weil das ist das Grundproblem in diesen ganzen Diskussionen im Urheberrecht, dass alles sehr, sehr überhöht ist, was hier an Diskussionssträngen verfolgt wurde. So, jetzt fangen wir quasi an. Das Urheberrechtsgesetz. Paragraph 1. Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Das ist der Ausgangspunkt im Urheberrechtsgesetz, elementar wichtig. Paragraph 11. Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung seiner angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Auch ein sehr relevanter Paragraph. Ich werde jetzt nicht viele Paragraphen mehr in meinem Vortrag haben, aber die beiden sind wesentlich im Urheberrecht, um den Grundgedanken zu transportieren. Folgende Regelungsaspekte haben wir im Urheberrecht. Die Rechte der Urheber, das, was damit gemacht werden darf, die Bedingungen, unter denen etwas damit gemacht werden darf, wie Nutzungsrechte übertragen werden können, Schranken im Urheberrecht, das sind Ausnahmen von der Regel, Freiheiten, könnte man auch dazu sagen, um bestimmte Dinge zu ermöglichen, und die Frage der Vergütung. Da haben wir beim letzten Punkt das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz als separates Gesetz, das aber im Urheberrecht mit drin ist. Und das ist insbesondere die Frage von Verwertungsgesellschaften. Wie ist das geregelt? Wie arbeiten die? Verwertungsgesellschaft nimmt treuhänderisch Rechte des Urhebers wahr und guckt, dass Geld reinkommt und schüttet das dann an die Urheber aus. Mal ganz grob gesprochen. Da gibt es auch viele Untiefen da drin, aber da kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Was wird geschützt? Werke, ganz viele Werke. So, im Prinzip aus ganz, ganz vielen Bereichen der kreativen Schaffen, des kreativen Schaffens wird hier die Manifestierung in Werken vom Urheberrecht erfasst. Texte, Musik, Fotos etc. Wir haben beispielsweise bei Fotos, das ist ganz interessant, haben wir natürlich die Profifotografen, die vorne links sitzen. Die haben natürlich, weil da ein künstlerischer Aspekt drin ist und ein professioneller Aspekt drin ist, die haben ein Urheberrecht auf ihr Foto. Aber auch wenn ich jetzt als völliger Laie mit meinem iPhone einmal in den Saal knipse, habe ich ein Recht daran. Das ist kein originäres Urheberrecht, aber das ist das sogenannte Lichtbildrecht. Heißt, jeder, der mit seinem iPhone irgendwo irgendwas fotografiert, hat Rechte daran. Das Lichtbildrecht läuft so ein bisschen parallel noch mit, gehört aber nicht zu den klassischen Werkarten. Wann wird etwas ein Werk? Dann, wenn die Schöpfungshöhe erreicht ist. Die Schöpfungshöhe ist sehr individuell zu bestimmen. Es ist ein gewisses Maß an Kreativität, die sich in einer Manifestation, in einem Schriftstück, in einem besonders schönen Gedicht etc. widerspiegelt. Die Schöpfungshöhe ist nicht erreicht, wenn man irgendwas hinschreibt. So, das zeigt natürlich schon, die Grenzen sind wahnsinnig fließend da drin. Wann ist Schöpfungshöhe da, wann ist Schöpfungshöhe nicht da? Das sind Einzelfallentscheidungen. Gerichte müssen da Linien ziehen, um zu sagen, okay, das fällt im Regelfall drunter. Das hat Schöpfungshöhe, dann greift der Urheberrechtsschutz. Oder das fällt nicht drunter, hat keine Schöpfungshöhe, dann entfällt der Urheberrechtsschutz und das hat mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Bei dem ersten Begriff der Reihe, der zweite ist, glaube ich, Besitz, Ideen und Eigentum. Auf jeden Fall Ideen. Genau, Ideen sind nicht geschützt. So, Ideen, jeder hat ganz viele Ideen. Die können die tollsten Ideen der Welt sein. Ideen sind nicht geschützt. Ideen sind erst geschützt, wenn ich die Idee aufschreibe. Dann habe ich sozusagen den Schutz an dem Schriftstück. Aber ich habe nicht keinen Schutz für Ideen. Der existiert im Urheberrecht nicht. Das ist ganz wichtig, sozusagen, dass man sich vergegenwärtigt, dass der Schutz erst bei dem Werk ansetzt. Nur Werke in ihrer materialisierten Form, das, was ich gerade gesagt hatte, erst wenn es etwas ist, was diese Schöpfungshöhe erreicht hat. Reines Handwerk genügt nicht. Heißt, der Tischler hat kein Urheberrecht an seinem Tisch, den er macht. Das ist da nicht reingedacht. Das ist nicht kreativ genug, selbst wenn der mit seiner der größten Kreativität diesen Tisch macht und der wunderschön wird, das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun an diesem Punkt, weil das nicht zu den klassischen Werkarten zählt. Patentrecht sind insbesondere Prozedere bzw. technische Verfahren geschützt. Heißt, wenn ich genau beschreibe, wo sich etwas in einem Modell bewegt, ne? Wo der Aufzug hoch und runter fährt, und das hatte noch niemand bislang entworfen, und ich das genau beschreibe, dass der an der dritten Achse hochfährt und an der vierten wieder runter, und das zu Papier bringt, dann liegt da ein Patentschutz drauf. Genau. Sozusagen, aber also mit dem Urheberrecht haben Ideen nichts zu tun. Interessanter Gedanke auch, sollte man meinen, aber das hat nichts miteinander zu tun. Bei den Patenten ist es eher so, dass die Idee geschützt wird, du musst die aber beschreiben. So, und die Beschreibung zusammen mit der Idee wird patentrechtlich geschützt in so einem technischen Verfahren, auch wenn es sozusagen das Aufgeschriebene keine Schöpfungshöhe hat. So, also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Der Urheber und sein Werk, ganz, ganz wichtig natürlich. Man spricht seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten von dem persönlich-geistigen Band, das den Urheber mit seinem Werk verbindet. Das Werk ist sozusagen direkter Ausfluss aus der Persönlichkeit des Urhebers und gehört deswegen zu ihm. Das ist so der Grundgedanke, der dahinter steht. Deswegen darf der Urheber auch bestimmen, ob sein Werk veröffentlicht wird. Wenn er sagt, nee, das wird nicht veröffentlicht, dann wird das nicht veröffentlicht. Das darf er bestimmen. Was anderes ist das übrigens, wenn sozusagen der Urheber schon lange tot ist und das aus zeithistorischen Gründen möglicherweise interessant wird, etwas zu veröffentlichen. Da gibt es immer wieder Streitigkeiten, ob irgendwas aus Erbnachlässen jetzt veröffentlicht werden kann oder nicht, etc. Aber grundsätzlich hat er diese Möglichkeit, das zu entscheiden. Er darf entscheiden, wie das Werk verwertet wird, wie es vertrieben wird, wie es veröffentlicht wird und wie es aufgeführt wird. Das sind so zentrale Entscheidungsmöglichkeiten, die er hat. Ja. Nutzungsrechte. Der Urheber kann klassischerweise seine Nutzungsrechte, die er an dem Werk hat, an Dritte übertragen, klassischerweise gegen Honorar. Das ist bei Journalisten am besten zu erklären. Ich habe ein einfaches Nutzungsrecht, indem ich der Süddeutschen Zeitung sage, hier Süddeutsche Zeitung, du darfst einmal meinen Artikel veröffentlichen, aber nicht nochmal. Beziehungsweise ich kann auch der FAZ meinen Artikel anbieten, kann zwei einfache Nutzungsrechte vergeben. Beide Zeitungen können den veröffentlichen, ich kriege zwei Honorare. Exklusive Nutzungsrechte, und das ist der weitaus größere Fall, ist, ich sage der Süddeutschen Zeitung, okay, du darfst veröffentlichen und zwar exklusiv, sonst niemand. Da unterschreibe ich sogenannte Total Buyout-Verträge, wo die Süddeutsche Zeitung mir dann 5 Seiten Vertragsbedingungen zuschickt, wo ich alle Rechte, die jemals denkbar sind, an die Süddeutsche Zeitung abtrete. Das ist auch das Verfilmungsrecht eines Textes zum Beispiel, trete ich da ab. Oder unbekannte Nutzungsarten, die Verwendung unbekannter Nutzungsarten, also Techniken, die wir heute noch nicht kennen, aber die die Süddeutsche Zeitung möglicherweise in 40 Jahren hat, indem sie dann den Artikel verwerten kann. Sowas kommt da rein. Im Wortlaut § 15 und § 31 das ausschließliche Recht und das einfache Nutzungsrecht. Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar. Das ist ganz wesentlich im Urheberrecht und das zeichnet das europäische Urheberrecht im Vergleich zum amerikanischen Urheberrecht aus. In Europa hat man einen ganz starken Fokus auf den Urheber, egal was er tut. Er wird sein Urheberrecht nicht los. Er hat keine Chance, es loszuwerden. Anders ist das in den USA, da komme ich gleich nochmal drauf. Er hat immer das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft. Das heißt, dieses Foto, das hier geschossen wurde, wenn das morgen in der Zeitung steht, hat der Kollege das Recht, dass sein Name darunter steht. Wenn das nicht so ist, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und man hat also als Urheber immer das Recht, genannt zu werden. Gleich, der letzte Punkt ist auch sehr wesentlich, das Verbot der Entstellung oder sonstigen Beeinträchtigungen. Wie auch immer mein Werk freigegeben ist, möglicherweise durch ein einfaches oder ein ausschließliches Nutzungsrecht oder unter einer freien Lizenz. Und man denkt einfach, oder eigentlich, okay, meine Rechte hat jemand anderes, die Nutzungsrechte daran. Und trotzdem kann dann die NPD beispielsweise kommen und ihren nächsten Wahlwerbespot machen, wo meine Musik dahinter liegt. Dann kann ich sagen, nee, NPD, tut mir leid. Selbst wenn meine Musik unter einer freien Lizenz liegt, erlaube ich dir nicht. Das ist gegen das, was ich will. Es entstellt mein Werk, wenn das im Kontext von deiner Wahlwerbung geschieht. Deswegen kann ich dir das verbieten. Selbst wenn ich meine Rechte abgetreten habe. Das ist was, was auch immer weiterläuft. Das sind ganz wesentliche Punkte im Urheberrecht, die den Urheber schützen. Wir haben das Urheberrecht entsteht automatisch mit Schaffung des Werkes. Heißt, ich muss mich nirgendwo anmelden, ich muss mich nirgendwo registrieren, das wird möglicherweise anders noch, etc. Aber sobald ich es mache, sobald ich das Werk schaffe, bin ich der Urheber daran. Das Copyright-Zeichen oder der Hinweis auf Copyright 1, 2, 3, das ist quasi egal. Das kann da stehen oder kann da auch nicht stehen. Es spielt aber in Deutschland keine Rolle. Es ist total egal, ob das da steht oder nicht. Aber man findet das sehr, sehr oft, aber es hat keine rechtliche Auswirkung, weil man es nicht so kennzeichnen muss. Und selbst wenn das nicht dran ist, liegt ein Urheberrecht drauf. Ich muss es aber nicht nochmal extra sagen. Das ist auch ganz, ganz wesentlich und ein zentraler Unterschied. Und dann kurz Exkurs USA. Ich hatte ja gesagt, in Europa hängt das ganz stark am Urheber, das Urheberrecht, und ganz stark am Werk-Urheber-Verhältnis. In den USA ist es im Regelfall so, dass es ein komplettes Wirtschaftsrecht in den USA. Heißt, der Urheber kann das Werk schaffen und alles abtreten an ein Unternehmen, an Walt Disney zum Beispiel, kann alles abtreten und dann taucht er nicht mehr auf. Dann ist er weg, dann existiert er nicht mehr und Walt Disney hat alle Rechte. Und das ist in Europa aber nicht möglich, aber in den USA. Und deswegen hat man in den USA noch ein viel stärkeres kommerzielles Copyright als in Europa. Das ist so ein entscheidender Unterschied, der auch so eine internationale Rechtsvereinheitlichung sehr, sehr kompliziert macht, weil das unterschiedliche Systeme sind, die an unterschiedlichen Synapsen und Schnittpunkten ansetzen. Schutzfrist. 70 Jahre nach dem Tod hat der Urheber oder ist das Werk des Urhebers geschützt. Die Nutzungsrechte, die an Rechteinhaber abgetreten sind, existieren so lange. Das heißt, 70 Jahre lang nach dem Tod darf man nichts mit dem Werk machen. Das Werk bleibt im Zweifel in der Verwertung. In den überwiegenden Fällen ist es aber so, dass die Rechteinhaber irgendwann kein Interesse mehr haben, dieses Werk zu verwerten, weil der Künstler unbekannt ist, weil das Werk möglicherweise nicht mehr in die gesellschaftlichen Zustände passt, veraltet ist, etc. Sie nicht denken, dass man damit noch Geld verdienen kann. Deswegen wird das weggesperrt. Wir haben einen riesigen Prozentsatz an Werken, die nicht auf dem Markt sind, die schlicht und ergreifend nicht mehr zugänglich sind. Das sind Zahlen, die schwanken immer zwischen 50% und 70% aller Werke, die nicht mehr zugänglich sind in Deutschland, weil irgendjemand Rechte drauf hat und die aber in seinem Keller lässt und nicht die Werke zugänglich macht. Meinem Kollegen ist das passiert, seine Doktorarbeit wurde die erste Auflage verkauft und dann war sie vergriffen. Der Verlag hat aber gesagt, nö, drucken wir nicht nochmal nach. Und dann war das Werk nicht mehr verfügbar. Und da er jetzt bei uns ist und wir da natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass das nicht so ist, haben wir jetzt ein Jahr lang mit diesem juristischen Fachverlag rumverhandelt, bis sie eingewilligt haben, dass wir das Buch nochmal veröffentlichen dürfen, und zwar unter einer freien Lizenz, damit es wieder verfügbar ist. Aber das ist so, das macht man eigentlich nicht im Regelfall. Deswegen ist ganz oft das Werk einfach weg. Da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen um die Frage, wie lange soll so eine Schutzfrist eigentlich sein? Was bringt das denn? Wer hat denn da, wie kann man das denn legitimieren? Ne? Der Urheber ist tot und dann sollen seine Erben noch davon leben? Offene Frage. Sollen sie das? Sollen sie das nicht? In früheren Zeiten war das sinnvoll, weil der Urheber oft auch der Ernährer der Familie war. Und deswegen war klar, okay, er hatte was geschaffen, deswegen muss das noch so ein bisschen weiterlaufen, damit auch seine Kinder und Kindeskinder noch davon profitieren. Heutzutage ist das eine völlig offene Frage, ob man das noch braucht und das noch legitimieren kann. Also das sind schwere Debatten, die auch darum geführt werden. Parallel dazu gibt es den Leistungsschutz, beziehungsweise das Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht ist ein parallel laufendes Recht zum Urheberrecht. Das Leistungsschutzrecht haben beispielsweise ausführende Künstler, die nicht die Urheber sind, aber das Orchester sind, die in der Philharmonie etwas aufführen, eine super Einspielung machen von irgendeinem Beethoven-Konzert, das eine wahnsinnige Leistung ist, und deswegen wird das nochmal honoriert und deswegen kriegen sie ein eigenes Leistungsschutzrecht als ausübende Künstler. Das läuft kürzer als das Urheberrecht, 50 Jahre, das hatten wir auf der letzten Folie unten noch, aber hier gibt es auch Bestrebungen, das anzupassen, dass es auch 70 Jahre weiterläuft, aber hier nicht nach Tod des Orchestermitglieds, sondern nach Erscheinen der Aufnahme. Leistungsschutzrechte haben aber nicht nur ausübende Künstler, sondern auch Tonträgerhersteller beispielsweise, weil man sagt, okay, die haben so einen Aufwand, die Platten zu pressen etc., das ist das Cover zu gestalten und so weiter und so fort, diesen ganzen Prozess zu haben, das soll ihnen ein eigenes Recht geben, das sie ein Stück weit schützt vor der Unzuverlässigkeit des Urhebers. Ne, wenn der dann sagt, ja macht mal und dann alle Rechte entzieht, ne, dass das nicht der Fall ist, sondern sie selber die Möglichkeit haben, das zu verwerten, indem sie Rechte haben. Und das Gleiche ist beim Filmhersteller, da ist es so, dass man das begründet mit, okay, wenn ich einen guten Film mache, dann muss ich 1 Million investieren und ich muss irgendwie geschützt sein, damit mein Geld wieder reinkommt. Ne? Also dieser Investitionsschutz wird hier als Begründung oft genommen. Diese Rechte sind hart erkämpft worden von der Industrie. Das sind allesamt industrielle Rechte, die das in vielen Jahrzehnten Diskussionen und Kampf im Urheberrecht eingeführt haben. Aktuell haben wir wieder so eine Diskussion um die Einführung des sogenannten Leistungsschutzrechts für Presseverleger. Da komme ich nachher nochmal kurz dazu. Aber jetzt wollen die Zeitungsverleger auch so ein Recht haben, weil sie sagen, die anderen haben das, wir wollen das jetzt auch. Ist ein großes Problem, diese Leistungsschutzrechte, und es kommt langsam das große Fragezeichen am Horizont auf, auch bei den Verantwortlichen in der Regierung, nicht offiziell, aber so in den Fachebenen kommt das langsam auf, wo man dann sich überlegt, Mensch, tja, wo ist denn da die Begründung? Kann man das denn überhaupt noch rechtfertigen, dass man hier Leistungsschutzrechte für einzelne Dienstleister einführt oder hat? Ist das überhaupt noch legitimierbar oder sind das nicht einfach Dienstleister, die dem Urheber eine Leistung geben und nicht aber ein extra Recht brauchen?
Ich hätte jetzt gerade eine Frage, das hat ich eigentlich den Fragen schon gesagt. Was hat denn der Junge gewählt, der früher das Leistungsschutzrecht ist? Was hat er eigentlich? Kommt er dann auch ein Ausschuss, wenn das dann gekauft wird, macht er wieder? Oder ich glaube, das war das Team über die
genau. Man muss da so aufdröseln. Im Regelfall kriegt der Künstler am wenigsten. Also das ist ich habe neulich mit einer Musikerin gesprochen, die hat jetzt schon 4 Platten veröffentlicht und die erste Platte wurde 10.000-fach verkauft und die hat gesagt, ich würde nichts daran verdienen. Und das war schon hart. Also sozusagen, das ist ein riesen Gap da drin zwischen wer bekommt hier was. Der Vorteil für die Unternehmen ist, dass sie A, ein eigenes Recht haben, wo sie sagen, okay, wir sind auch Rechteinhaber, ohne uns das Recht abtreten lassen zu müssen vom Urheber durch Vertrag, sondern wir haben per se ein eigenes Recht und sie sind natürlich auch Begünstigte in den Verwertungsgesellschaften. Also die Verwertungsgesellschaften ziehen Geld ein aus Lehrmedienabgabe, Geräteabgabe etc. Das Geld wird ausgeschüttet an die dort registrierten Urheber, aber auch an die Leistungsschutzberechtigten. Und es gibt unterschiedliche Sätze da drin, aber zum Beispiel bei der GEMA sind es glaube ich 30%. Die da an die Industrie ausgeschüttet wird. Also es sind schon verschiedene Punkte, die das Recht wertvoller machen. Und natürlich immer, wenn man ein Eigentumsrecht oder ein eigentumsähnliches Recht hat, ist das was wert. Weil man auch im eigenen Namen Rechtsverfolgung betreiben kann beispielsweise. Und nicht rechte Ketten nachweisen muss von abgetretenen Rechten, sondern sagen kann, nee, wir haben die Direktlegitimation, um hier Piraterie zu verfolgen beispielsweise.
Wir können das Leistungsschutzrecht nicht nur das Recht des Leistungs verwerten, sondern auch das Recht von anderer zu unterbinden.
Genau. Genau, weil es dann sonst eine Urheberrechtsverletzung ist.
Ja gut, aber der Urheber hat ja selber das Recht, den zu
unterbinden. Genau.
Derjenige, der das der Verlag sozusagen automatisch auch hat.
Genau, der hat auch ein Recht. Und genau. Und das ist im Übrigen auch ein Riesenproblem, wenn da die Interessen gegeneinander laufen. Ne? Wenn der Urheber sagt, nee, verfolgt das im Bereich Piraterie nicht, ne? Und sein Verlag sagt, nee, das verfolgen wir, beide haben Recht, ne? Dann müssen die sich im Zweifel streiten, ob jetzt verfolgt wird oder nicht. Und das ist hochkompliziert. Und in den wenigsten Fällen hat der einzelne Urheber überhaupt die Möglichkeit, sich durchzusetzen, obwohl er das stärkere Recht hat. Aber sozusagen dieser Prozess und diese Auseinandersetzung ist viel zu kraftraubend für ihn, als dass er das machen kann. Also das sind Riesenkonfliktpunkte und Züge, die da die ganze Zeit aufeinander zurollen.
Aber wie lange ist denn das Leistungsschutzrecht? Wie lange geht das? Also, dass jetzt mal irgendwie normal war, dass von der Unzuverlässigkeit von Fußmüllis geschützt wird, weil ja, Drehtagen von 10 sagt, ich will jetzt 3 Abzüge nicht mehr drehen, irgendwie, dann da hätten die das sowieso einen Vertrag. Da brauchen wir kein Recht mehr.
Genau, also die sind noch nicht alle so alt. Die wurden alle sozusagen in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren durchgesetzt. Und es kommen immer mehr dazu. Das ist auch eine klare Tendenz. Und das macht es immer komplizierter. Und in dem Fall von Bruce Willis, da braucht er es gerade nicht, ne? Das ist dann der Arbeitsvertrag, wo dann drin steht, wenn du deine Arbeit niederlegst, zahlst du mir 1 Million, sonst hänge ich dich auf. Und das hat nichts mit Urheberrechten an dem Punkt zu tun.
Und
Nee, auch nicht mit Leistungsschutz. So, ne, das greift erst am Werk an, tatsächlich. So, nach Ablauf der Schutzdauer, zur Erinnerung, wir haben zwei parallel laufende Schutzfristen, 70 Jahre nach dem Tod des Autors und 50 Jahre, beziehungsweise bald bei manchen auch 70 Jahre nach Erscheinen des Werkes, fällt dieses Werk in die sogenannte Gemeinfreiheit. Die Gemeinfreiheit ist eine große Errungenschaft im Prinzip in diesem ganzen Bereich, weil gesagt wird, okay, eine Gesellschaft bringt ein bestimmtes Wissen hervor, bringt Kulturtechniken hervor. Jeder Schöpfer, jeder Kreative baut auf irgendwas anderem auf, was die Gesellschaft vor ihm geschaffen hat. Deswegen sollen diese Werke, die er geschaffen hat, irgendwann auch wieder rechtefrei werden. So. Und das ist die sogenannte Gemeinfreiheit. Nach Ende der Schutzfristen kann jeder mit diesem Werk machen, was er will. Heißt, er kann das neu auflegen und verkaufen, er kann das zerschnipseln, er kann sonst was machen. Da sind keine Rechte mehr drauf. Falsch wäre es jetzt einfach zu sagen, okay, Beethoven ist seit Tod, nehme ich. Ne? Weil wir genau diesen Punkt haben, dass zum Beispiel bei den Leistungsschutzrechten, verwandte Schutzrechte, beispielsweise an Aufnahmen laufen parallel, Neueinspielungen lösen neue Schutzrechte auf, aus. Hier haben wir den Punkt, wenn das, sobald das Orchester dieses alte Lied wieder einspielt, läuft ab diesem Moment wieder 50 Jahre der Schutz. So, man muss also genau aufpassen, wo, an welcher Aufnahme man sich bedient, zum Beispiel. Ne? Also der Urheber kann schon 500 Jahre tot sein und es gibt keine Urheberrechte und Verwertungsrechte mehr drauf, aber auf diesem Stück, das er vor 500 Jahren geschrieben hat, wenn das neu eingespielt wird durch die Berliner Philharmoniker, dann laufen in diesem Moment wieder auf dieser Aufnahme Leistungsschutzrechte. Deswegen ist das wahnsinnig kompliziert zu identifizieren, was ist denn jetzt rechtefrei und was ist nicht mehr Rechte oder wo gibt es noch Rechte. Das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, weil völlig unklar ist, wie muss man denn suchen, ne? Wen muss man alles fragen, weil es gibt natürlich auch mehrere Schöpfer. Ne? Es können sozusagen von mehreren Personen an einem Werk Rechte drauf liegen. Und da es keine Zentralstelle gibt in Deutschland, wo diese Rechte oder diese Werke registriert sind, ist das höllisch kompliziert rauszubekommen, ist das jetzt rechtefrei oder sind da noch Rechte drauf. Gemeinfreiheit ist aber grundsätzlich sozusagen in dieser ganzen Diskussion sozusagen der Aspekt Öffentlichkeit und Gesellschaft, Zugänglichkeit. Da knüpft man an die Gemeinfreiheit an und das ist auch, wo man sagt, okay, Schutzfristen müssen verkürzt werden in dieser Argumentation, weil dann Werke schneller in die Gemeinfreiheit wieder zurückkommen und dann neue Dinge damit gemacht werden können. Sie werden befreit, in Anführungszeichen, oder neue Unternehmen können damit Kompendien erstellen, die nochmal verkaufen, etc. Das ist alles zum Vorteil von einer Gesellschaft. Deswegen wird angestrebt, dass die Gemeinfreiheit möglichst bald kommt. In der Praxis kommt sie wahnsinnig spät, beziehungsweise ist kaum nachweisbar. Deswegen ist es an dem Punkt ein Streit, der sehr schwer aufzulösen ist, aber gleichwohl sehr wichtig ist. Freie Werke, Open Content. Diese Stichworte fallen auch immer wieder in der ganzen Diskussion. Darunter versteht man entweder Werke, bei denen die Schutzfrist abgelaufen ist, dann sogenannte amtliche Werke. Amtliche Werke sind zum Beispiel das Urheberrechtsgesetz, die Paragraphen, also alle Gesetze sind amtliche Werke. Dann gibt es ganz viele Mitteilungen des Bundestags, Anträge etc. Das sind auch alles amtliche Werke. Heißt, da ist kein Urheberrechtsschutz drauf. Das ist einfach ein freies Werk. Es wird aber an dem Punkt schon wieder schwierig, da das überall versucht wird einzugrenzen. Eigentlich ist es so, auch Gerichtsurteile sind amtliche Werke, Pressemitteilungen sind amtliche Werke. Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben vor ein paar Jahren untersagen lassen, dass ihre eigenen Pressemitteilungen amtliche Werke sind. Heißt, sie haben gesagt, nein, wir haben Urheberrechtsschutz oder ein Urheberrecht daran, deswegen dürft ihr die nicht einfach nehmen, beziehungsweise wenn ihr die nehmt, müsst ihr eine Lizenz kaufen von uns und Geld dafür bezahlen. Die gleiche Diskussion haben wir im Bundestag mit den wissenschaftlichen Gutachten beziehungsweise mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Der Bundestag hat Heerscharen an Wissenschaftlern, das sind 200 ungefähr, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Abgeordneten zuzuliefern, Gutachten zu schreiben zu einem Begriff, zu einem Komplex, Finanzkrise, wie verhält sich Polen, hier eine Veröffentlichung etc. Das ist ganz viel Bibliothekswissen, das zusammengetragen wird und Wissen von Playern, Auswertungen etc. Und das sind Zusammenstellungen, damit die Abgeordneten ihre Arbeit machen können. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, okay, wenn der Bund hier eine Wissenschaftseinrichtung hat, die Wissen aufbereitet zur Information von Abgeordneten, müsste das auch ein amtliches Werk sein, ist es nicht. Urheberrechtsschutz ist drauf. Ein Riesenproblem. Ich habe auf meinem Computer hier allein 4 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zum Urheberrecht. Die darf ich alle nicht veröffentlichen, obwohl die höchst spannend sind, weil da Sachen beleuchtet werden, die in der Debatte noch nicht vorkommen, möglicherweise die Wissenschaftler sich zu bestimmten Positionen äußern, die in der politischen Debatte sehr wichtig wären etc. Deswegen ist immer der Punkt, okay, man sollte es im Prinzip jetzt veröffentlichen und darauf hoffen, dass der Bundestag einen verklagt, um diese gerichtliche Auseinandersetzung zu haben, um klären zu lassen, ist das ein amtliches Werk oder nicht. Ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Aber das ist dieses Problem an ganz vielen Stellen, dass sozusagen auch öffentliche Einrichtungen hier ihren Finger drauf haben. Dann gibt es Open Content, Werke unter freien Lizenzen. Ganz wichtig, Open Source Lizenzen natürlich. CCC. extrem wichtig sozusagen, um hier im legalen Rahmen weiter zu programmieren, Sachen zu entwickeln, kollektiv zu arbeiten etc. pp. Deswegen gibt es eine große Bewegung, die Open Source Lizenzen, hier wird der Quellcode offengelegt, heißt man kann mit dem Quellcode arbeiten, dass das weiter gefördert wird und hier sozusagen nichts alles oder nicht alles wieder privatisiert wird und irgendjemand ein hartes Urheberrecht drauf hat. Wichtiger Bereich. Aus den Open Source Lizenzen sind irgendwann die sogenannten Creative Commons Lizenzen entstanden. Creative Commons Lizenzen ist ein Lizenzbaukasten, der auf dem geltenden Urheberrecht aufsetzt und ich als Urheber kann sagen, dieser Text, den darfst du verwenden, du darfst ihn kommerziell verwerten oder auch nicht, du darfst ihn verändern oder auch nicht und du darfst ihn weiterverbreiten. So, ich kann aus 3, 4 Bausteinen ganz einfach sagen, okay, ich will, dass mein Text weiterverbreitet wird und alle anderen können das auch machen. So, die Creative Commons Lizenzen ist ein wesentlicher Punkt. Inzwischen sagen auch alle Politiker, alle Parteien, das ist wichtig, das muss gefördert werden, um eben sozusagen auf dem geltenden Urheberrecht aufsetzend Werke frei verfügbar zu haben. Als Schlagwort einfach kurz. Vorteile von Open Content nochmal kurz zusammengefasst. Weitgehende Nutzungsfreiheiten. Es ist kostenlos nutzbar. Die Inhalte werden breiter wahrgenommen, aber man muss die Lizenzbedingungen beachten. Bedeutet, wenn ich ein Werk unter einer Creative Commons Lizenz nutze, muss ich mein Werk, das ich daraus schaffe, wieder unter diese Lizenz stellen, damit es nicht zurückfällt, um diese Verbreitung zu gewährleisten. Nächstes Schlagwort, Open Access. Open Access, hier geht es um die Wissenschaft, Forschung. Da ist der Grundgedanke, dass öffentliche Universitäten, Forschungsvorhaben, Elite-Universitäten etc. die Dinge, die sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit produzieren, mit öffentlichem Geld wurde das zumeist bezahlt, dass diese Sachen nicht danach unter einem harten Urheberrecht verschwinden, sondern weiter verfügbar sind, verfügbar für andere Forscher, für die Studierenden, damit die damit arbeiten können. Und deswegen gibt es hier eine große Bewegung gerade. Das haben sich zum Beispiel die 15 größten Wissenschaftsorganisationen in Deutschland von Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gesellschaft etc. haben sich sozusagen eine Erklärung dafür ausgesprochen, dass überall dieser Gedanke von Open Access mit implementiert wird und zum Beispiel auch bei der dort bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja die meisten Forschungsmittel vergibt, dass sie diese Forschungsmittel nur noch vergeben darf, wenn klar ist, die Werke, die dort entstehen, fallen unter Open Access. So, und das ist noch nicht ganz so weit, aber das sind große Diskussionen im Bereich von Wissenschaft, dass man hier Wissen verfügbar hält. Weil die Alternative ist, das ist der nächste Punkt, diese Journals, die ich angesprochen habe, das ist, ich weiß nicht, wer aus den Naturwissenschaften kommt und mal die Preise für so Journals angesehen hat, da zahlt man fünfstellige Beträge teilweise für ein 60-seitiges Heftchen, das viermal im Jahr kommt, das aber das wesentliche Journal in diesem Bereich ist. Was weiß ich, Krebsforschung hoch 3, ne, da gibt es das wesentliche Journal und das brauche ich als Krebsforscher überall, weil da die neuesten Erkenntnisse drin sind. Und es gibt 2, 3 riesige Wissenschaftsverlage, Elsevier zum Beispiel ist einer davon, die haben komplett den Daumen drauf auf diesen Journals und verlangen Tausende von Euro für diese Abos. Und die TU München hat das jetzt beispielhaft vorgemacht. Die haben vor einem halben Jahr sämtliche Journals gekündigt. Haben gesagt, nee, bei uns haben jetzt 14.000 Studenten, der gesamte wissenschaftliche Apparat unterschrieben und gesagt, nee, wir verzichten auf das Wissen und kündigen diese Journals, weil wir das Geld nicht ausgeben wollen für diese Verlage an diesem Punkt. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Randbereich, sondern das ist die Kerndiskussion in der Wissenschaft, wenn es um urheberrechtliche Fragen geht. Zugang zu Wissen. Wann darf ich auf was zugreifen? Das ist sozusagen eine riesen Diskussion und hängen noch viele andere Punkte dran. Zum Beispiel der letztgenannte, Reputationsketten für den Wissenschaftler. Das ist etwas, ich kann erst irgendwann habilitieren und Professor werden, wenn ich so und so viele Veröffentlichungen in den und den relevanten Journals habe. Klassischerweise. So, wenn ich die nicht habe, ne, weil ich mir die nicht leisten kann, weil meine Uni die nicht hat, weil warum auch immer, dann behindert das möglicherweise meine Karriere. Das ist sozusagen an diesem Punkt so ein Faktor, der wahnsinnig stark ist, weil er viele Leute davon abhält oder nach wie vor in diesem System hält. Weil es zu wenige Zeitschriften gibt, die rein Open Access basiert sind. Gibt es immer mehr in allen Fachbereichen, aber das ist sozusagen noch nicht in der klassisch etablierten Reputationskette für Wissenschaftler implementiert. Aber das ist eine Riesendiskussion. Public Domain. Nächster Begriff, der immer fällt, das ist das, was ich vorher mit Gemeinfreiheit in Deutschland beschrieben habe. In Deutschland gibt es keine Public Domain, die Public Domain existiert in den USA, ist sozusagen ein Stück weit das Äquivalent dazu. Und hier kann der Urheber aber auch sofort sagen, da er alle Rechte abtreten kann, dann kann er sagen, ich verzichte auf alle meine Rechte. Dieses Werk fällt ab Tag 1 in die Public Domain und kann es der Gesellschaft übergeben, sein Werk, und alle Rechte weggeben. Das ist sozusagen nochmal ein anderes Konzept von wann ist welches Werk für wen verfügbar. In Deutschland nicht möglich, wie gesehen, dass die Urheber Persönlichkeitsrechte gibt, die er nicht abtreten kann. Einschränkungen des Urheberrechts, die sogenannten Schranken. Heißt, selbst wenn der Urheber viel darf, er darf nicht alles, weil es Regelungen geben muss, die seine Rechte begrenzen, und zwar zum Wohle der Allgemeinheit. Das sind beispielsweise das Zitatrecht. Das ist § 52a, die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung. Hört sich gut an, ist in der Praxis nur halb so gut. Aber zum Glück, also der läuft eigentlich Ende des Jahres aus und jetzt kurz vor knapp, haben sich jetzt alle Parteien darauf geeinigt, dass dieser Paragraph um 2 Jahre verlängert wird. Und das wird im Dezember, wird das verabschiedet. Ansonsten wäre der ausgelaufen. Und das war in der letzten Minute, haben sich jetzt alle geeinigt, dass der weiterläuft und der bedeutet, dass man im Intranet zugangsgeschützt für eine bestimmte Peer Group an Forschenden, an eine Forschergruppe beispielsweise, einen Text einstellen darf und den dann nutzen darf. Aber es muss zugangsgeschützt sein etc., aber das darf man. Wenn der 52a ausgelaufen wäre, wäre auch das verboten gewesen. Aber der läuft jetzt erstmal wieder 2 Jahre weiter, nicht unbegrenzt, nur 2 Jahre. Dann die digitalen Leseplätze in Bibliotheken. auch ein großer Spaß für Leute, die sich mit Urheberrecht und Wissenschaft beschäftigen. Grundsätzlich geht man ja davon aus, okay, wir haben das Digitalisat. Man kann es beliebig oft und kostenlos verteilen. Es könnten, was weiß ich, alle Leute mit Bibliotheksausweis gleichzeitig auf den Server zugreifen und in der Bibliothek das Dokument anschauen. Geht nicht. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels ist mit fliehenden Fahnen und gezückten Gewehren auf die Barrikaden gegangen. Jetzt ist es so, dass im Gesetz tatsächlich verankert ist, jede Bibliothek darf nur so viele Exemplare gleichzeitig zugänglich machen, wie sie Computer da stehen hat. Digitale Leseplätze. Hat sozusagen die Stabi 1, 2, 3 10 Rechner stehen, darf sie gleichzeitig 10 Digitalisate zugänglich machen. Aber nicht mehr, keine 11. Digitalisat 11 ist die Urheberrechtsverletzung. Und das scheitert natürlich an dem Punkt, wenn Leute von woanders das nutzen wollen, von zu Hause forschen, irgendeine Recherchen betreiben, möglicherweise in Amerika sitzen, aber dieses Digitalisat brauchen. Das funktioniert alles nicht. Das ist sozusagen wahnsinnig künstlich begrenzt, obwohl das heutzutage überhaupt nicht mehr sinnvoll ist. Oder man es nicht mehr braucht an diesem Punkt. Dann Paragraph 53 ist die Privatkopie. Sehr wichtig, komme ich auch gleich kurz nochmal dazu. Und Paragraph 44a, vorübergehende Vervielfältigung. Sehr wichtig, zum Beispiel in diesem ganzen Bereich Streaming etc. Das ist der Paragraph, der verhindert, dass diejenigen, die sich online Filme anschauen, Post vom Anwalt kriegen. Und der soll natürlich abgeschafft werden, die Privatkopie soll auch abgeschafft werden. Da gibt es starke Bestrebungen, diese ganzen Ausnahmen alle zu zerschießen, dass die nicht mehr da sind. Weil die stehen natürlich konträr zu den Interessen von den Rechteinhabern. Natürlich. Und trotzdem sagt der Staat, okay, die sind aber wichtig. Aber trotzdem werden die diametral überall angegangen. Aber da komme ich teilweise nochmal drauf zurück. Kurz mal, um zu zeigen, wie das aufgebaut ist. An zwei Beispielen. Das erste Beispiel, das Zitatrecht. Das ist nicht so einfach, dass man einfach irgendwas nimmt und sagt, ich zitiere jetzt mal, stell das dahin und dann ist das eine Ausnahme im Urheberrecht. So ist das nicht. Man muss beim Zitieren darauf achten, dass jedes Zitat einen Zweck erfüllen muss. Heißt, ich darf in einer Abhandlung, in einer Beschäftigung mit diesem Thema dieses Zitat nehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein Zitat, dann ist es keine Ausnahme, dann ist es eine Urheberrechtsverletzung, wenn dieser Zusammenhang nicht da ist. Ich muss mich mit dem Zitat auseinandersetzen und darf es nicht nur zum Schmücken nehmen. Wenn ich irgendein Zitat nehme und hier auf eine Folie mache, ich mache das öffentlich zugänglich gerade, dann, indem ich es präsentiere, ich habe nachher so ein Zitat, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. So, das ist mir nicht erlaubt an diesem Punkt. Abschreiben, natürlich verboten, auch wenn ich die Quelle dazu setze, beliebter Fehler, ne? Ich habe doch die Quelle genannt, wo es veröffentlicht wurde, ne? Und habe noch den Link dahinter gesetzt, spielt keine Rolle, das schützt vor nichts. Ich muss es kenntlich machen, woher das Zitat kommt, darf den Inhalt nicht verändern. Zitat darf nicht länger als unbedingt nötig sein, ich darf nur in meinem eigenen Werk zitieren, ein Text, der nur aus Zitaten besteht, ist kein eigenes Werk, Urheberrechtsverletzung. Es gibt keine grundsätzliche Regelung, wie man Zitate kennzeichnet, aber es haben sich in bestimmten Disziplinen eben Standards herausgebildet. Klassisch Universität, Schulen, da gibt es dann die Form vorgegeben, wie man zitieren soll. Gibt es 2, 3 Möglichkeiten, eine Standardmöglichkeit. Das sind die Vereinbarungen dann, die man in den Einrichtungen trifft, wie man das machen muss. Zitate natürlich nicht nur aus Texten, auch Filme, Filmmusik, Bilder etc. Gerade bei Filmmusik wird es sehr interessant, weil man da sehr genau aufpassen muss. Es gibt hier die berühmt-berüchtigte Metall-auf-Metall-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, eine Abfolge von 2 Tönen, babam, 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 immer die gleichen Töne, 2 Töne hintereinander, da ist ein Schutz drauf. Das heißt, wenn ich hier einen Verstoß begehe, ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und deswegen muss man, wenn man Filmmusik zitiert, ne, sich wahnsinnig aufpassen, dass man hier den Kontext einhält und genau diese 10 Punkte, die ich da davor genannt hatte, auch einhält. das ist hochkompliziert, das alles einzuhalten. Ein Werk, in dem richtig zitiert wurde, darf grundsätzlich auch verwertet werden. Jetzt gibt es natürlich im Urheberrecht auch immer den Bereich, dass man sagt, okay, das müssen erst Gerichte entscheiden, weil selbst wenn das in Deutschland nicht offiziell eingeführt ist, auch das Urheberrecht in Deutschland wird immer mehr zum Case Law. Ne? Also die Gerichte machen das Urheberrecht im Prinzip und sagen, wo die Grenzen sind und wo die Möglichkeiten sind. Jetzt gibt es hier den Fall, Landgericht München. Ein Prof von der LMU in München hat alles richtig gemacht, was ich vorher gesagt habe, hat alles richtig gemacht, richtig zitiert, alles gut gemacht. Dann sind die Erben von Karl Valentin gekommen. Wer so ein bisschen im Urheberrecht unterwegs ist, da leuchten immer die Glocken auf, die sind hyperaggressiv und überall, wo irgendwas von Karl Valentin verwendet wird, da werden sofort die Anwälte drauf geschickt. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass das Gericht, obwohl er alles richtig gemacht hat, gesagt hat, nee, das darfst du trotzdem nicht veröffentlichen, weil hier eine unzulässige Beeinträchtigung stattfindet. Das Problem ist, es ist nur ein Landgericht, aber es ist die einzigste Entscheidung. So, es gibt keine anderen relevanten Entscheidungen in diesem Bereich, wie damit umzugehen ist. Da weiß jemand eigentlich. Ne? deswegen hat das Signalwirkung, aber trotzdem nimmt es keiner so richtig ernst. Zeigt so einen Graubereich in rechtlicher Unsicherheit, der auch da ist. Ich erzähle das jetzt, ne, wie man das richtig macht, aber ob das am Ende des Tages so stimmt, wenn ein Gericht das anschaut, das ist eine große Frage.
Was heißt in dem Zusammenhang veröffentlichen? Wer macht das doch für deine Studenten? Das heißt, das Programm für die geschlossene Gruppe und geht ja eigentlich an den Drittel.
Genau, er wollte es allgemein veröffentlichen im Netz. Und das Gericht hat gesagt, nein, du darfst das nur zugangsgeschützt veröffentlichen. Ja und nein. also da ist es sozusagen, ganz kurzer Exkurs dazu, sozusagen man kann das im Bereich Schule ganz gut deutlich machen. Der Klassenverband, der über mehrere Jahre zusammen ist, ist privat. Wenn ich 3-4 Klassen in Klassenstufen zusammenmische, die, was weiß ich, in Projektgruppen zusammenkommen, ist das öffentlich. So, das ist so grob die Unterscheidung. Heißt, kennen die Leute in der Gruppe sich alle? Sind das alles Freunde? So richtige Freunde? Oder nicht? So, und wenn das nicht so ist, ist das öffentlich. Deswegen ist auch jedes Facebook-Profil dieser Welt öffentlich. Selbst wenn da niemand reinkommt, den ich nicht will. Das ist jedes Facebook-Profil ist öffentlich, außer ich habe nur meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester und meine Freundin da drin stehen als Freunde, aber das sind die wenigsten wahrscheinlich. Aber ansonsten hat man da immer eine Öffentlichkeit. So, das Plagiat. Gibt es im Urheberrecht nicht, erstaunlicherweise. Obwohl es immer damit in Zusammenhang gebracht wird, aber der Begriff Plagiat taucht im Urheberrecht nicht auf. Trotzdem ist das Plagiat natürlich ein Stück weit definiert. Man versteht darunter das Übernehmen eines Werkes unter Anmaßung der Urheberschaft. Also man behauptet, der Autor des Werkes zu sein, obwohl man es von jemand anders geklaut hat. Deswegen ist auch Raubkopie ungleich Plagiat. Aber das ist sozusagen, weil das immer wieder in den Kontext gestellt wird, es hat schon irgendwie damit zu tun, hat aber nicht direkt was mit dem Urheberrecht zu tun. Aber natürlich liest man immer an diesem Punkt, okay, Gutenberg, Urheberrechtsverletzung, ne, aber es ist sozusagen nochmal ein Stück was anderes. Zweites Beispiel an Ausnahmen, Privatkopie. Ich darf machen Kopien für den privaten Gebrauch, Freunde und Familie in begrenzter Zahl. Was das alles so genau bedeutet, ist natürlich im Einzelfall zu entscheiden. Ich kann sagen, ich habe 1000 Freunde, da wird das Gericht sagen, nee, hast du nicht. Wenn ich sage, ich habe 40 Freunde, wird das Gericht sagen, na, pff, wenn ich einen guten Tag habe, glaube ich das. Wenn ich sage, ich habe 10 Freunde, dann sagt das Gericht, okay, die hast du. Und also das ist wahnsinnig viel Spielraum da drin. Auch die begrenzte Zahl. Ne? Es geistert immer die Zahl von 7 zum Beispiel durch die Welt. Das war ein Einzelfall, wo ein Gericht gesagt hat, ja, 7 sind es. So. Das kann in anderen Fällen ganz unterschiedlich sein. Das Landgericht Stuttgart hat gesagt, 20 sind es. Es gibt andere Gerichte, die sagen 3. Also das ist sozusagen nichts, wo man wirklich damit arbeiten kann und sagen kann, das ist jetzt fix. Deswegen ist das auch völlig einzelfallabhängig und es muss sozusagen immer das Maß haben, dass es irgendwie noch als privat zu definieren ist. Aber das ist dann eine Darlegungssache, die man vornehmen muss.
Sind Sie das auf Papier?
Nochmal? Genau. Doch, auch für Tonträger. Da darf ich auch machen. Komme ich in der übernächsten, nee, in der nächsten Folie drauf. Gute Anknüpfung. Also Mix-CD etc. ist erlaubt. Aufzeichnung von Fernsehsendungen, auch ganz wichtig, auch erlaubt. Ich darf allerdings nicht mehr privat kopieren, wenn ich Kopierschutz umgehe. Heißt, ich kann die CD kann ich kopieren und kann sagen, ja, das ist privat. Also ich darf das alles machen. Und in dieser zugespitzten Debatte heißt es ja immer, kopier bloß nichts. Das ist alles verboten. Du kommst sofort ins Gefängnis. Quatsch. Also man hat Freiheiten und genau das ist auch erlaubt. Was man nicht darf, ist den Kopierschutz zu knacken. Also man darf den Kopierschutz nicht umgehen, selbst dann nicht, wenn ich das mit einem Klick kann. Also ich kann ja mit 2 Klicks mir das Programm holen, das mir alle Blu-ray-DVDs der Welt schön macht. Aber dann ist es verboten an diesem Punkt. Man darf nicht umgehen. Computerprogramme, da existiert der Begriff, habe ich ein M vergessen, da existiert die Privatkopie nicht. Bei Computerprogrammen spricht man von Sicherungskopie und da darf ich genau eine machen. Aber ich darf nicht sagen, das ist jetzt privat für meine Freundin, für meinen Freund, sondern es ist nur eine Sicherungskopie des Programmes für mich selber. Das ist da der Unterschied. Auch eine Ausnahme sind Noten, weil die Notenbuchverlage in Deutschland sehr stark sind. Bei Noten ist es verboten, Privatkopien zu machen. Die sind ausgenommen von dieser Regelung, weil die sagen, nee, das Zeug muss man jedes Mal einzeln kaufen. So, wer hat welche Interessen im Urheberrecht? Das war jetzt bisher so ein grober Überblick über das System. Jetzt gehe ich mal in die Interessenslagen rein und stelle mal kurz vor, okay, wer sind denn hier die Player und wer will da eigentlich was? Klar, Urheber-Kreativschaffende, der Urheber will bekannt werden, berühmt werden, der Urheber will Geld verdienen. Verwertungsgesellschaften wollen möglichst effektiv die Rechte von den Urhebern, die sie wahrnehmen, vertreten, möglichst viel Geld einnehmen, einen möglichst hohen Umlauf haben, an Geld möglichst viele Rechte haben, die sie vertreten. Das wird insbesondere dann spannend, wenn es jetzt gerade darum geht, wie funktionieren eigentlich Verwertungsgesellschaften in einem europäischen Kontext. Sie funktionieren nämlich nicht mehr in einem europäischen Kontext, wenn man sagt, hier muss eine Vereinheitlichung her oder jeder soll in jedem Land alles machen können mit den anderen Sachen. Dienstleistungsfreiheit. Ne? Da kommt die Gewerkschaft, die Verwertungsgesellschaft an ihre Grenze. Und deswegen wird auch gerade eine neue Richtlinie bei der EU zusammengezimmert, die das regeln soll. Aber das ist ein Riesenfeld. Dann gibt es die Verwerter, Verwertungsindustrie, klassischerweise Filmindustrie, Musikindustrie, aber auch die kleinen Labelmanager, der kleine Buchverlag etc. Auch die zerren natürlich ganz stark darum. Dann gibt es die Nutzer, produzierenden Nutzer, ist die Interessenslage auch eigentlich relativ klar. Sie wollen eine gute Performance mit möglichst wenig Kopierschutz für möglichst wenig Geld und dafür möglichst viel Nutzen. Das ist so die grundsätzliche, die Hauptstoßrichtung von Nutzern. Hier haben wir dann die Plattformanbieter, Intermediäre, die nicht im Urheberrecht drin sind aktuell. Von allen Seiten wird gefordert, dass sie rein sollen. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. In Zukunft, also das ist auch eine große Streitfrage, nimmt man sie mit rein oder nimmt man sie nicht mit rein? Müssen sie für irgendwas bezahlen oder müssen sie nicht für irgendwas bezahlen? Man hat das in anderen Bereichen schon, dass man zum Beispiel, man hat sowas wie die Deutsche Telekom ist in dem System drin, im Bereich der Kabelweitersendung. weil die Deutsche Telekom hier zum Beispiel ARD und ZDF und den privaten Kabelnetzanbietern Geld zahlen muss, dass die ihre Programme durchleiten. Also eigentlich denkt man, Mensch, die müssen der Telekom was zahlen, aber es ist genau andersrum. Weil die Telekom, da wird gesagt, okay, Telekom, du hast die Netze, ne? Und weil wir dir jetzt erlauben, dass du das nicht überprüfen musst, was da durchgeschickt wird, auf potenzielle Urheberrechtsverletzungen, dafür zahlst du uns. Das ist quasi eine Haftungsfreistellung, die du uns bezahlst. Absurd, aber tief verankert im System. Dann haben wir klassisch die öffentlichen Einrichtungen, die fallen immer so ein bisschen hinten runter, aber auch die haben riesige Probleme und auch Wünsche im Urheberrecht. Insbesondere, sie wollen einerseits digitalisieren und andererseits zugänglich machen. Beide Punkte sind höchst komplex und wenn man unter vier Augen mit egal welchem Archivleiter oder Rechteleiter aus irgendeiner dieser Einrichtungen spricht, dann schlägt er die Hände immer im Kopf zusammen. Die arbeiten jenseits der Legalität, und zwar alle. Und zwar auch Bundeseinrichtungen. Auch im Bundesarchiv werden jeden Tag 100-fach Urheberrechte gebrochen, damit die digitalisieren können, damit das Zeug nicht verschwindet und kaputt geht. Aber das können sie nur, indem sie das Urheberrecht brechen. Aber das kann man natürlich öffentlich nicht sagen. Und so geht das allen diesen Institutionen, dass das gerade, also man will eigentlich nicht drüber reden, weil sozusagen das ist ein sehr, sehr heikler Bereich. Grundsätzliche Herausforderungen, die Digitalisierung. Hier haben wir natürlich den Übergang von analog zu digital, der verändert alles. Wir haben neue Veröffentlichungsarten. Verwertungsketten ändern sich, man braucht diese ganzen Zwischenhändler nicht mehr, weil man plötzlich selber veröffentlichen kann im Internet und zwar ohne Qualitätsverlust. Natürlich nicht in jedem Fall, aber es ist eine Option. Dann die Nutzungsgewohnheiten ändern sich, alte Märkte brechen zusammen, neue entstehen. Das ist sozusagen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die hier in diesem Bereich zerren. Und das ist nicht nur irgendwas, ne? Das ist eine Milliardenindustrie, mit der hier gespielt wird, die ist größer als die Chemieindustrie inzwischen in Deutschland, dieser ganze Bereich, wo mit Urheberrechten gehandelt wird. Deswegen ist das sozusagen durch diese vielen Veränderungen, die hier stattfinden, das treibt natürlich wahnsinnig viele Leute hier um, die ihre Interessen entweder denken, sie verlieren sie oder versuchen, sich neu aufzustellen. So, aktuelle Problemfelder. Da möchte ich kurz mal anteasern, wo wird hier überhaupt gerade diskutiert. Was sind so die Streitpunkte im Urheberrecht, in der Urheberrechtsdebatte etc. Hier haben wir den Kollegen Laurie mit diesem wunderschönen Zitat, die anderen sind es eh immer. Das kann man auch hier drüber stellen, weil die Beschuldigung gegenüber den anderen ist immer sehr groß in diesen ganzen Diskussionen und selber macht man eh alles richtig. Problemfeld 1, natürlich die Frage, wie verdiene ich Geld in diesem Internet, wo ja alles kostenlos ist. Diese Gratis-Mentalität und Kostenlos-Kultur und sonst irgendwas, das sind beliebte Schlagworte, die hier fallen. Meiner Meinung nach ist das völliger Quatsch, weil die Nutzer zahlen. Sie zahlen für eine gute Performance, sie zahlen für ein Angebot, für das sie auch, wo sie denken, okay, das ist es wert, dafür bezahle ich. Aber man muss ihnen so schmackhaft machen, dass sie auch gerne zahlen wollen. Aber das sind natürlich ganz viele Diskussionen, die hier stattfinden. In jeder Werkart ist das unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel im E-Book-Markt sehr wenige E-Books im Vergleich zu den USA. Wir haben im Musikmarkt sehr viele Angebote. Also der Musikbereich ist der weiteste von allen Werkbereichen, wo neue Geschäftsmodelle entwickelt werden oder gefunden wurden. Wir haben im Filmbereich ein fast Totalversagen der Filmindustrie, weil es kaum möglich ist, außer bei iTunes und bei zwei, drei anderen Plattformen Filme digital zu erwerben. Einfach zu erwerben und so zu erwerben, dass man sie auch erwerben will. Man wird manchmal verrückt, wenn man versucht, irgendeinen Film zu erwerben oder zu sehen. Man kommt da eigentlich ständig im Gewissenskonflikte und sagt, okay, hier ist er. Wenn ich ihn trotzdem legal haben will, kaufen will, dann muss ich entweder 10 Klicks machen, muss mich kompliziert mit Postident irgendwo anmelden oder sonst irgendwelche Wege gehen, oder es gibt ihn überhaupt nicht. Ne? Klassiker, wir hatten Dr. House hier. Ich glaube, Dr. House gibt es inzwischen bei iTunes, aber vergleichbare Serien, die ein Millionenpublikum haben, wo deine Kumpels in den USA schon auf Facebook drüber schreiben und hast du gesehen und du willst das auch sehen, weil du großer Fan davon bist und keine Chance hast, das zu sehen, weil das in Europa, weil das in Deutschland nicht verfügbar ist, so, dann hast du ein Problem. Und dann fragst du dich, halte ich mich jetzt ans Urheberrecht und warte jetzt diese 6 Monate, bis das dann rauskommt und ich das dann erwerben kann, oder will ich es dann doch jetzt sehen? Ja, das ist ein großer Konflikt und wir wissen alle, wie sich die meisten Leute entscheiden. Und an dem Punkt ist der Vorwurf möglicherweise, kann er auch gar nicht so groß sein. Wenn mir nicht die Möglichkeit gegeben wird, das zu erwerben, was ich gerne erwerben will, obwohl es andere erwerben können, dann ist das eine zutiefst menschliche Eigenschaft, dass ich es dann trotzdem will. So, also das ist hochkomplex da drin und man sollte vorsichtig sein mit voreiligen Schuldzuweisungen. Das ist jetzt nur der böse Pirat, der kein Geld ausgeben will. Ne? So ist es nicht. So einfach ist das ja alles nicht. Wir haben natürlich als großen Streitpunkt die Vergütung von Urhebern. Hier wurde 2002 das Urhebervertragsrecht eingeführt. Das Urhebervertragsrecht sollte Urheber stärken in ihrer Verhandlungsposition gegenüber ihren Geschäftspartnern, ihren Vertragspartnern der Industrie. Da sind viele wichtige und richtige Aspekte drin, obwohl es auch kurz vor Schluss nochmal abgeschwächt wurde. Viele Sachen funktionieren auch nicht richtig und müssten weiterentwickelt werden. Das Urhebervertragsrecht ist aber sowas wie die heilige Kuh, die will niemand anfassen, weil alle, die sozusagen das Urhebervertragsrecht weiterentwickeln wollen, haben Angst dafür, dass die Industrie große Aktionen macht etc., um hier das zu verhindern. Es gab 2002 Aktionen vor dem Bundestag, da hat der Börsenverein des Buchhandels aufgerufen, hat leere Bücher verteilt zum Beispiel, hunderte von leeren Büchern verteilt und hat gesagt, hier, wenn das Urhebervertragsrecht kommt, ne, dann wird nichts mehr geschaffen, dann werden keine Bücher mehr geschrieben. Im Fernsehen sind Banner unten durchgelaufen, die dagegen argumentiert haben. Also das ist ein Trauma in der Politik bis heute, das Wort Urhebervertragsrecht. Und gleichzeitig ein Riesenstreitpunkt. Es ist sozusagen, die ganzen Urheberverbände werden nächste Woche ein Papier veröffentlichen, wo sie eine Ausweitung des Urhebervertragsrechts fordern an verschiedenen Punkten. Und das wird ein Riesenstreitpunkt, weil der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt ganz klar, das Urhebervertragsrecht hat man noch nie gebraucht, braucht man nicht und werden wir nie brauchen. Außerdem ist es gescheitert und deswegen muss es abgeschafft werden. So, also da rollen wieder Züge aufeinander in diesem Bereich und das wird ein richtig heißer Tanz, was mit dem Urhebervertragsrecht passiert. Total Buyout-Verträge, habe ich vorher schon kurz erwähnt, alle Rechte tritt man ab für im Regelfall eine Einmalzahlung. Hochproblematisch, insbesondere aus Sicht derjenigen, die den Vertrag unterschreiben. Da sie strukturell schwächere Verhandlungspartner sind und um beispielsweise ihre angemessene Vergütung auch stark kämpfen müssen. Angemessene Vergütung sind zum Beispiel im Journalismus Mindestsätze an Zeichen entgelten, die da gezahlt werden. Und selbst diese vereinbarten Mindestsätze werden flächendeckend unterschritten von den Zeitungen. Das ist, glaube ich, 70% aller Zeitungen weigern sich oder zahlen nicht den vereinbarten Satz, den sie selber ausgehandelt haben, zahlen sie nicht ihren Autoren. Also das ist auch da ein Riesenpunkt. Abmahnungen natürlich. Abmahnungen insbesondere hier in dem Kontext wegen behaupteten oder tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier im Raum Leute sind, die schon einen gekriegt haben, aber mit Sicherheit kennt wahrscheinlich jeder jemanden, der einen gekriegt hat. Und da kommt dann das Schreiben, wo behauptet wird, am 22.10. hast du das Lied von Madonna in der Tauschbörse X oder auf dem Server Y bereitgestellt. Das ist eine Urheberrechtsverletzung, dafür musst du das und das bezahlen. Dazu kommen noch Anwaltskosten etc. Und dann landet man schnell bei einem vierstelligen Betrag. Hier haben wir ein Riesenproblem, A, aufgrund der Menge der Abmahnungen, B, dass die Abmahnungen im Regelfall falsch sind. Zu den zwei Punkten, Menge der Abmahnungen, es sind laut Berechnungen von verschiedenen Organisationen kursiert insbesondere die Zahl von 4,3 Millionen Abmahnungen, die in den letzten Jahren wegen Urheberrechtsverletzungen verschickt wurden. 4,3 Millionen ist so hoch, dass jeder jemanden kennen sollte, der eine gekriegt hat.
In Deutschland.
Über mehrere Jahre verteilt. Und wir haben den Punkt Missbrauch, heißt, jeder Anwalt, der sich so eine Abmahnung anschaut, findet im Regelfall einen Punkt, der nicht stimmt. Natürlich gibt es auch die, die wirklich richtig sind. So. Aber in den meisten Fällen findet man was. Betrag zu hoch, die Rechte nicht ordentlich nachgewiesen, ein Fehler beim Reporting von den IP-Adressen etc. pp. Deswegen wird in den allermeisten Fällen wird ein Vergleich vereinbart bei den Abmahnungen, dass man dann statt 800 Euro nur 400 Euro zahlen muss und es dann erledigt ist. Weil diejenigen, die abmahnen, haben auch kein Interesse daran, dass sie vor Gericht landen. Sie wollen das nicht gerichtlich geklärt haben, sondern sie wollen hier das auf der zivilrechtlichen Ebene durchziehen, ohne dass jetzt hier nochmal ein Richter drauf schaut. Und deswegen ist es dringend, wirklich dringend zu raten, selbst wenn man ein schlechtes Gewissen hat und selbst wenn man weiß, man hat das Zeug hochgeladen etc., sollte man einen Anwalt aufsuchen und sich da nochmal beraten lassen und der sollte drauf schauen. Das ist immer der bessere Weg. Und ansonsten hat man natürlich auch diese gesellschaftliche Dimension. Neulich hat es mal jemand so formuliert, wie erklärt man denn eigentlich einem 14-jährigen Mädchen, dass das Urheberrecht was Gutes ist und dass sie sozusagen sich da frei bewegen kann und austoben kann im Netz und gute Kundin von vielen Musikbands in Zukunft wird, wenn sie ihre Sommerferien damit verbracht hat, für die Abmahnung zu arbeiten, weil sie ihren Eltern das versprochen hat. So, das ist so eine Frage von, wie wirkt das in die Gesellschaft rein, wenn Jugendliche, und das sind es im allermeisten Fall, eine Abmahnung von vielen 100 Euro oder 1000 Euro bekommen und sozusagen das Geld bezahlen müssen. Das ist sozusagen ein Bereich, der schlägt in Familien, in Strukturen rein, wie das kann man sich nicht vorstellen, das war früher nicht möglich, aber das ist so ein massiver Eingriff, der auch sozusagen das Vertrauen erschüttert. Von dem, was kann man da tun, was kann man nicht tun, dass das allein aus diesem Grunde brandgefährlich ist, so zu arbeiten. Das ist ein pädagogisches Konzept, das dahinter steht. Abschreckung. Die Frage ist, ist Abschreckung richtig, wenn man mit Kunden umgeht, die möglicherweise mal ganz viel Geld ausgeben sollen für Werke? Offene Frage. Dann haben wir natürlich die Diskussion um Internetsperren und Warnhinweismodelle. Verschiedenen europäischen Staaten, insbesondere Spanien, Frankreich, sind da ganz weit. In Deutschland kommt auch wieder immer die Forderung nach auf jeden Fall Warnhinweismodellen. Heißt, man kriegt nochmal eine Warnung zugeschickt, wir haben dich erwischt, aber mach das nicht nochmal. Hier ist der Punkt, im Prinzip haben wir das schon. Ne? Wir könnten die erste Abmahnung kostenfrei machen. Dann ist das ein Warnhinweis. So. Und erst die zweite Abmahnung wird kostenbeschwert. Hier haben wir aber das Problem, dass sozusagen mehrere andere Bereiche da dranhängen und deswegen stark versucht wird, diese Diskussion um Warnhinweise wegzuhalten, weil das ist die Frage von Datenschutz und Überwachung. Weil ich muss ein Reporting-System schaffen, wo ich mir merke, wer hat denn wann schon eine Warnung bekommen. Ne, das ist nicht mit einer einmaligen Warnung passé, sondern ich muss Systeme aufsetzen, damit ich zählen kann. Und das ist so missbrauchsanfällig, dieses System, dass das sozusagen von allen Datenschutzpolitikern strikt abgelehnt wird. Oder von vielen, sagen wir mal. Zu diesen Internetsperren, drei oder zwei Schläge heißt, zwei Warnungen, dann das Internet weg, eine Warnung, dann das Internet weg. Frankreich praktiziert das gerade. Da gab es jetzt desaströse Zahlen von den Erfolgsquoten. Das bringt faktisch nichts. In Deutschland wäre das Abklemmen des Internetanschlusses nach überwiegender Auffassung von Verfassungsrechtlern, die konsultiert wurden in der Diskussion, verfassungswidrig, weil das sozusagen so ein starker Eingriff in die Informationsfreiheit ist, wie wenn ich jemandem das Telefon abklemme. Das ist sozusagen noch nicht die ganze gleiche Ebene, aber das ist fast auf gleicher Ebene. Und deswegen ist davon auszugehen, dass es in Deutschland nicht möglich ist, das Internet abzuklemmen. Aus solchen Gründen. Anders ist das, wenn ich die Telefonrechnung zeige.
Wie soll man sich das überhaupt vorstellen? Das Internet dann abgeklemmt, heißt das der Vertrag, den man bei dem
ich will es mir. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, weil ich hoffe ja, dass das nie kommt und dass das im Zweifel nicht funktioniert. Weil, ja. Ja, genau, sozusagen wie. Wie soll das gehen? So, ne? Also, da muss man gar nicht mithelfen, zu überlegen, wie das geht.
Der Port wäre ja auch sinnhaft, weil dann meine Kinder, meine Frau und meine Großmutter nicht mehr surfen können.
Genau.
Die haben ja keine Verletzung.
Tja. So, nächster Punkt. Neue Form von Kreativität, Remixes, Mashups, transformative Werknutzung etc. Ganz viel, was man bei YouTube findet, ich mische zwei Lieder zusammen, lege noch einen Film drunter und tanze dazu auf dem Küchentisch. Alles verboten. In Deutschland ist nichts davon erlaubt, das ist alles nur Urheberrechtsverletzung und meistens gleich mehrfach. In den USA geht das im privaten Rahmen, weil gesagt wird, okay, das fällt unter das Fair-Use-Prinzip. Das heißt, eine nicht kommerziell interessierte Verwertung, Verwendung dieser Werke, diese Vermischung ist okay. So, in Deutschland existiert das nicht. Deswegen wird sozusagen in Deutschland jetzt immer stärker die Forderung erhoben, okay, wir brauchen hier an diesem Punkt ein sogenanntes Recht auf Remix. Ne, das wäre sozusagen dieser Fair-Use-Prinzip-Ersatz, dass man sagt, in einem privaten Rahmen, in einem Level, der nicht gewinnorientiert ist, was weiß ich, mein Home-Video bei YouTube, bla bla bla, dass das in Ordnung ist. Das ist noch nicht so weit, weil das ist eine Wahnsinnseinschränkung von existierenden Rechten. Und Schranken im Urheberrecht zu bekommen, ist sehr schwierig, weil da sehr viele Interessen dagegen stehen. Trotzdem ist sozusagen dieses Recht auf Remix eine Diskussion, die gerade geführt wird. Das nächste natürlich Piraterie. Ganz großes Schlagwort. Man kann ganz viel darunter verstehen. Im Regelfall ist es das zur Verfügung stellen von urheberrechtlich geschütztem Material, wo ich einfach rankomme und es verteile. Völlig offen ist die Wirkung von Piraterie. Es gibt Studien in alle Richtungen. Es gibt keine vernünftigen Zahlen, wo man sagen könnte, okay, da hat jetzt mal das Statistische Bundesamt und die drei führenden Forschungsinstitute haben mal alle ihre Kompetenzen zusammengeworfen und haben das mal erforscht, haben mal die Effekte erforscht etc. Das existiert nicht. Eines der größten Probleme im Urheberrecht, dass wir keine Zahlen haben und nicht wissen, okay, wie funktioniert das? Was hängt von wem ab? Ne, wo bedingt sich etwas und wo nicht. Man hat immer Zahlen, mit denen operiert wird. Jedes Jahr kommt die Auftragsstudie der Musikindustrie, wo dann drin steht, wieder 2 Millionen Arbeitsplätze vernichtet, wieder 500 Milliarden Schaden. So, das.
Aber die Kinder.
Ja. So. Und das ist sehr bitter, wenn man sich diese Studien anschaut, weil da wird so quasi alles missachtet, was wissenschaftliche Arbeit ausmacht. Und das ist dramatisch, aber das ist natürlich ein politisches Argument. Und wenn man weiß, wie man das zu spielen hat, spielt man es. Und es macht die Diskussion aber schwieriger, weil das im Prinzip unter Blendgranaten fällt und nichts zur Erhellung beiträgt. Lösungsansätze, habe ich nachher noch ganz kurz dazu, sind im Prinzip Fragen, okay, entweder wir haben eine Überwachung, ne? Wir ziehen eine flächendeckende Überwachung des Netzes ein. das Modell China, wo wir sozusagen alles versuchen zu identifizieren, jedes Datenpaket, jeden Nutzer. Andere Möglichkeit ist, okay, wir legalisieren das ein Stück weit, wo wir eh nicht rankommen, weil es technisch nicht mehr einzufangen ist, weil es von der Internationalität nicht mehr einzufangen ist, etc. Und gucken, dass wir eine Kompensation schaffen durch beispielsweise Kulturflatrate, Kulturwertmarkt des Chaos Computer Clubs. Das sind alles so Ideen, wo man sagt, okay, wir schaffen eine Kompensation für etwas, wo zusätzlich Geld reingespült wird. Dafür unterlassen wir die Verfolgung an einem gewissen Punkt, weil wir es eh nicht mehr hinkriegen, weil wir da nicht mehr hinterherkommen. Und dann gibt es natürlich noch viele Lösungsansätze, die dazwischen laufen. Ich habe das beim nächsten Punkt auch nochmal an einem Punkt ganz kurz. Hier haben wir sozusagen die Werbeanzeigen sind das, was die Politik gerade was anfangen kann. Sie sagen, okay, wenn da eine Werbung von der Deutschen Post bei kinox.to steht, dann kann das doch nicht sein. Die Deutsche Post kann doch da nicht werben. Das ist ein illegales Portal, etc. pp. Und deswegen will man an die Werbetreibenden ran. Die Deutsche Post weiß aber, jetzt mal positiv unterstellt, nichts davon, dass sie da wirbt. Möglicherweise weiß sie es doch, weil das viele Nutzer sind und das möglicherweise für die Post interessant ist, aber das will ich nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber man hat den Punkt mit Werbung, es werden Werbekontingente verkauft an Zwischenhändler, die verkaufen das noch zweimal weiter und die gehen natürlich auf denen ist das total wurscht, ob das legal ist oder nicht legal ist, die gehen nach Nutzungszahlen, die gehen nach Umfeld etc., das wird definiert und deswegen kommt es irgendwann, dass, was weiß ich, Werbung für den E-Postbrief bei Kinox.to neben den illegalen Filmen steht. So, das sind so Ketten. Und da will die Politik ran und diese Ketten zerschlagen, aber das ist wahnsinnig schwierig, da den Griff zu finden, aber das erklärt das Ziel, weil damit kann man was anfangen, das ist greifbar, ne? Das kann nicht sein. So, immer wenn diese drei Worte fallen, dann ist das was verständlich ist und da will man was machen. Alles andere als leicht. Streaming, dahinterliegendes Problem von Piraterie im Filmbereich, ganz unabhängig von dem Begriff Piraterie, ne? Also das ist, da führe ich jetzt nicht aus, aber das ist natürlich ähnlich wie beim Begriff geistiges Eigentum, dass da die Wellen hochschlagen. Die einen sagen, das ist eine Verharmlosung und die anderen sagen ja und nein, also das ist hoch umstritten. Streaming. Es gibt Streaming-Angebote, völlig legal, YouTube, illegal, Kinox.to. Also Streaming ist nicht per se böse. Streaming ist eine Technik. Und als eine solche muss man sie betrachten. Nochmal? So. Illegale Angebote betreiben, natürlich verboten, ne, selbstverständlich, weil die Bereitstellen von urheberrechtlich geschütztem Material ist nicht okay. Hier geht es übrigens auch von der Dimension her, sobald ich ein bis zwei Werke hochlade, wird von einem gewerblichen Umfang gesprochen. Das ist nichts mit Bagatell oder so, das ist sofort gewerblich. Und das, wenn sozusagen die gewerbliche Schwelle erreicht ist, wird es gleich dreimal so teuer. Das ist wie, wenn ich dann hunderte von Sachen hochlade, aber die Schwelle liegt bei ein bis zwei Stücken, die ich hochlade. Das macht dieses System auch ein Stück weit so unerträglich. Geschütztes Material hochladen verboten, ja. Anschauen erlaubt grundsätzlich, denn reiner Werkgenuss, ganz wichtiger Begriff im Urheberrecht, anschauen, riechen, schmecken, ablecken, erlaubt. So, damit kann ich keine Urheberrechtsverletzung begehen.
Aber ich meine, wenn man das Kino geht, macht man auch nichts anderes. Sieht sich das? Man muss das ja nicht besitzen. Also, wir können das erlaubt sagen.
Es ist erlaubt. Es ist so. So, und sozusagen, da hat man aber den weiteren Punkt, das mit der flüchtigen Speicherung. Ne? Immer wenn ein Stream abläuft, habe ich. Selbst wenn der Stream auf einem anderen Server liegt, eine flüchtige Speicherung bei mir, damit der Film abgespielt werden kann. Das ist ganz wenig Zeit und ganz wenig Platz, aber ich habe sie, die flüchtige Speicherung. Das ist aber erlaubt, ne, weil das sozusagen die Voraussetzung ist, um solche Dienste nutzen zu können. Wäre das nicht erlaubt, wäre alles anders. Aber es ist erlaubt, diese flüchtige Speicherung. Und deswegen hat man an diesem Beispiel sozusagen auch nicht die Gefahr im Prinzip, dass man hier in was reingerät. Jetzt haben wir diesen Fall von KinoTO, wo überall in allen Zeitungen stand, jetzt werden auch die Nutzer verfolgt, jetzt werden auch die verfolgt, die es angeschaut haben. Na klar, die es bereitgestellt haben, die es betrieben haben, völlig klar, Urheberrechtsverletzung, aber jetzt auch die Nutzer. Dem ist nicht so. Bislang existieren keine Verfolgungen von KinoTO-Nutzern. Es wurde öffentlich angedroht, aber das ist die klassische Nebelgranate, die man hochwirft, in der Hoffnung, viele rennen weg. Ja, das ist wie mit, ich habe eine Steuer-CD gekauft und dann melden sich 5000 Leute und zeigen sich selber an. Und dann gibt es noch ein paar Verfahren. So, das ist im Prinzip das Gleiche hier. Runterladen, mitschneiden, verboten, wenn es aus offensichtlich rechtswidriger Quelle kommt oder außerhalb des privaten Bereichs genutzt wird. Offensichtlich rechtswidrige Quelle ist ein unglaublich beliebter Begriff im Urheberrecht. Man kann ihn kaum fassen. Im Regelfall fällt dann immer der Satz, naja, du musst ja wissen, wenn das jetzt gerade letzte Woche im Kino angelaufen ist, dann kann das ja nicht sein, dass das hier umsonst zur Verfügung steht. Deswegen ist es offensichtlich rechtswidrig. So, an dem Beispiel kann man es noch nachvollziehen. Aber man kann es schon dann nicht mehr nachvollziehen, wenn Madonna einen Song von ihrem Album als Promo irgendwo reinstellt und verbreitet und den umsonst rausgibt. Ne? Und sagt, macht damit, was ihr wollt. Das ist eine Promo-Aktion von Madonna an dem Punkt. Und gleichzeitig wird mir aber eingetrichtert, nein, das geht nicht. Ne? Aber das wird genutzt. Es werden Trailer veröffentlicht, es werden Teile veröffentlicht, es wird neue Formen, was veröffentlicht wird, bewusst veröffentlicht wird. Also es fällt mir selbst bei den hochwertigsten Dingen immer schwerer zu unterscheiden, ist das jetzt rechtswidrig oder ist das nicht rechtswidrig. Wahnsinnig kompliziert. Und wenn man dann von den neuesten Sachen weggeht, ne, dann hört es ganz schnell auf. Ne? Man weiß nicht, unter welcher Lizenz das steht. Man weiß nicht, wie das geregelt ist. Man muss dann im Zweifel immer davon ausgehen, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist, aber so richtig sicher kann man nicht sein. Und das ist dann quasi ein voreiliger Gehorsam, den man leisten muss, weil im Zweifel hätte ich es erkennen müssen, aber es gibt auch nicht den Ort, wo das steht. Oder es gibt nicht das Begleitheft, wo steht hier, das ist aber deswegen rechtswidrig. Ich weiß auch nicht, nach welchem Recht dieser Welt das geschützt ist. Es kann deutsch sein, es kann amerikanisch sein, es kann aus einem liberalen Rechtsgebiet kommen, wo das ganz anders geregelt ist. Das ist unglaublich kompliziert und auch hier eine Einzelfallentscheidung, was offensichtlich rechtswidrig in diesem Bereich ist. Fast alle Probleme noch nicht höchstrichterlich entschieden. Das macht die Grauzone aus und unendlich viele Spekulationen. Unten drunter natürlich, hier gibt es überall sehr viele Bestrebungen, das in den Griff zu kriegen. Und in Deutschland ist diese Diskussion um Streaming noch gar nicht richtig angekommen, aber spätestens im kommenden Jahr wird ganz stark versucht werden, Streaming per se als urheberrechtsrelevante Handlung einzustufen und es sozusagen illegal zu machen, wenn man solche Portale nutzt. Das wird kommen, noch ist das nicht da, aber die Diskussion wird kommen. So, dann haben wir einen weiteren wesentlichen Punkt, mit dem wir konfrontiert sind. Das Urheberrecht ist in den Zeiten entstanden, wo es nur Profis genutzt haben. Früher konnte man nur gegen das Urheberrecht verstoßen, wenn man im Keller eine große Druckmaschine hatte und Bücher nachgedruckt hat. So. Das war die einzigste Möglichkeit, wie ich überhaupt nur gegen das Urheberrecht verstoßen konnte. Mit dem Internet kann das jeder, und zwar binnen Sekunden, und zwar mehrfach am Tag, und es ist verdammt teuer. Und das Recht ist aber nicht mitgegangen. Das heißt, wir haben ein Recht, das komplett auf Profis ausgerichtet ist, von seiner Struktur, von den Verwertungsketten, von der Sprache etc. Es soll aber verstanden werden von den Endverbrauchern, von den Laien. Sie sollen es anwenden, aber es ist so kompliziert, dass selbst Fachleute es kaum fassen können und manchmal auch Gerichte, Oberlandesgerichte zum gleichen Sachverhalt gegensätzliche Entscheidungen treffen. Und das wird ist höchst problematisch sozusagen in diesem Bereich, wenn hier nicht rangegangen wird. Und es sieht nicht so aus, als ob das vereinfacht wird. Also man hat zum Beispiel jetzt im Bereich der Straßenverkehrsordnung, Klassiker, ne? Die Straßenverkehrsordnung ist bewusst so formuliert, dass jeder, der Auto fährt, dieses Gesetz lesen kann, theoretisch. Ne? Es ist laienverständlich formuliert. Die Frage ist jetzt, muss das Urheberrecht als zentrales Recht der Informationsgesellschaft nicht auch so formuliert sein, dass jeder einfach nachlesen kann, wie ist das denn jetzt? Bei Facebook darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Eigentlich ja, aber es ist nicht abzusehen, dass das in diese Richtung geht. Zugang zu Wissen, Open Access hatten wir schon. Nächster großer Punkt, die sogenannte Unternutzung, am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das geht jetzt hier insbesondere um die Konkurrenz zwischen privaten Rundfunksendern und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo gesagt wird, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, du wirst durch öffentliches Geld bezahlt und darfst jetzt nicht noch uns den Markt noch mehr streitig machen mit Dingen, die du woanders vorhältst, die nicht zu deiner Kernaufgabe gehören. Kernaufgabe ist Senden, ne? Radio, Fernsehen. Aber nicht Internet. Ich darf jetzt nicht noch das große Archiv machen oder, was weiß ich, viele Texte veröffentlichen. Die Tagesschau-App war jetzt vor anderthalb Wochen überall in Nachrichten. Und gesagt, nee, das ist, hat nichts mit eurem Programmauftrag zu tun. Das ist illegal. Da ging es jetzt nur um einen Einzelfall, um eine Version vom vergangenen Jahr. Aber grundsätzlich gibt es wahnsinnig viele Prozesse, wo der private Rundfunk den öffentlich-rechtlichen angreift. Das berüchtigte Beispiel als Folge, ne, wenn man von den Folgen her denkt, ist natürlich, dass die ganzen Dinge, die wir mit unseren vielen GEZ-Gebühren bezahlen oder auch nicht bezahlen, Milliarden finanzierte Werke, hochqualitative Werke, entweder gar nicht später verfügbar sind, ein einziges Mal aufgeführt werden, 7 Tage noch in der Mediathek sind oder am allerschlimmsten gelöscht werden. Das heißt, man hat wahnsinnig teure Werke, die hier produziert werden und sie werden 100- und 1000-fach jeden Tag wieder gelöscht, weil sozusagen der private Rundfunk durch die Staatsverträge hier den Keil reintreibt und sagt, nee, das ist nicht euer Programmauftrag, ARD. Ihr dürft nicht uns so viel Konkurrenz machen.
Aber Leute, das ist doch wohl immer recht, die stellen ihre eigenen Interessen
dar. Das ist ja die
und die stellen ja nichts Fremdes da rein, sondern sie würden ja auf die Internetseite ihre eigenen Beiträge einstellen.
Genau, aber sie machen der Publikations- oder Vertriebsplattform RTL.de, ne, die darauf angewiesen ist, über die Webseite irgendwas zu dem Erdbeben in Chile zu verkaufen, ne, macht die ARD Konkurrenz, indem sie Nutzer abzieht, wenn sie auch ein Dossier zum Erdbeben in Chile da veröffentlicht. Und das Erdbeben in Chile Dossier in Text ist nicht Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Das gehört nicht dazu. Die sollen senden für Ohren und Augen, aber die sollen nicht schreiben zum Beispiel. Sie dürfen nur schreiben, wann kommt was, Programmtipps. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist schon höchst kompliziert, ob man das überhaupt darf. Und natürlich hat man eine qualitative Konkurrenz auch und vor allem auch an dem Punkt, dass auch der öffentliche rechtliche Rundfunk wahnsinnig stark in den Bereich Panorama Boulevard geht, ne, da hat man die direkte Konkurrenz.
Aber das ist ja Wettbewerbsrecht.
Ja, aber das wird an dem Punkt über die Staatsverträge, Rundfunkstaatsverträge geregelt. Urheberrechtlich ist deswegen interessant, weil natürlich gesagt wird, es kann überhaupt nicht sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Zeug wieder löscht, etc. pp. Und deswegen gibt es eine große Bewegung, die sagt, nee, im Prinzip soll alles, was öffentlich-rechtlich bezahlt wird, im Vergleich zu Open Access in Universitäten, soll auch hier unter freie Lizenzen gestellt werden, per se, damit es verfügbar ist. Natürlich würde das auch wieder den Staatsverträgen widersprechen, aber hier ist natürlich die Frage, wie will man das regeln? Und Politik hat alle Gestaltungsmöglichkeiten an diesem Punkt, wie sie das regeln kann. Und da kommt das Urheberrecht wieder ins Spiel, indem man fragt, ne, wie kann man das retten, diese ganzen Werke. Und aktuell werden sie vernichtet. Nächster Punkt, Providerhaftung. Die ganzen Provider sollen viel stärker in die Verantwortung genommen werden, und sie sollen im Prinzip mit dafür verantwortlich sein, was über ihre Zugänge gemacht wird. So, die Provider sagen, also 1&1, Telekom etc., die sagen, vergesst, wir stellen nur den technischen Zugang, ne, über den andere etwas machen, aber wir sind nicht mitverantwortlich darin. Das kommt im nächsten Punkt nochmal. In Deutschland gibt es das System der Störerhaftung, Mitstörerhaftung, wo sozusagen im Prinzip einer, der einen Anschluss mit bereitstellt, eventuell mit in die Haftung kommt. Bei den Providern ist das noch nicht der Fall, aber hier gibt es starke Tendenzen dazu, dass die Provider in die Pflicht genommen werden, entweder zu kontrollieren oder Geld zu verlangen, zusätzlich Geld zu verlangen, das dann in das Urheberrechtssystem eingeführt wird. Bei der Haftungsfrage, die Mitstörerhaftung hatte ich kurz genannt. Auch wenn ich selbst keine Urheberrechtsverletzung begangen habe, wenn diese über meinen Anschluss begangen wurde, bin ich dran, hatten wir vorher auch kurz, ist bei Abmahnungen natürlich ganz beliebt, bei WLANs, Familienanschlüssen etc. Es reicht, wenn ich die Gefahrenquelle geschaffen habe. Die Gefahrenquelle, ich habe den Vertrag abgeschlossen für meine WG, da bin ich die Gefahrenquelle, ne, und bin ich verantwortlich. Das reicht, um jemanden dran zu kriegen. Und das führt dann auch zu diesen kuriosen Fällen, wie das neulich eine Oma, hat eine Abmahnung bekommen, weil sie ein Hooligan-Video illegal anscheinend hochgeladen hat in einer Tauschbörse, eine 80-jährige Oma, die noch nicht mal, Achtung, Computer hatte, aber einen Telefonanschluss. Aber sie musste zahlen. Kompliziert. Ja?
Nee.
Es gibt sozusagen die Einschränkung, wann ist man Mitstörer. Man kann sich in manchen Fällen rausreden, in Anführungszeichen, wenn man nachweisen kann, dass man wirklich alles getan hat, um alle anderen aufzuklären. Ne? Sozusagen, ich habe meiner 12-jährigen Tochter 10 Stunden lang erklärt, was sie darf und was sie nicht darf, habe noch 10 Stunden lang zugeguckt, was sie macht, ne, und dann habe ich meiner Aufsichtspflicht Genüge getan und irgendwann kann man nicht mehr verlangen von mir, dann kommt man eventuell raus. So, und die 12-jährige Tochter ist auch noch nicht dran, so dann kommt man in solchen Konstellationen möglicherweise raus. Aber das ist höchst kompliziert, wann das sozusagen ist. Hatten wir vorher auch schon kurz Schutzfristen. Hier ist die große Idee, dass Schutzfristen verkürzt werden. Von ganz vielen Schutzfristen zu verkürzen ist deswegen wahnsinnig schwierig, weil das wieder in Richtung Eigentumsrechte geht. Und Eigentumsrechte sind nach dem Grundgesetz so stark geschützt, dass man nur in bestimmten Ausnahmefällen Eigentumsrechte wieder wegnehmen kann. Ne, das ist, ich muss diese Autobahn da lang bauen und dieses eine kleine Hütchen von diesem alten Mann, ne, da wird er jetzt enteignet, weil sonst die ganze Autobahn nicht klappt und dann kriegt er eine Kompensation dafür. So, aber das ist eine ganz große Ausnahme und im Regelfall kriegt man Eigentumsrechte in Deutschland eigentlich nicht mehr weg. Das heißt, man kann sie sozusagen eigentlich einfach abschaffen oder verkürzen, Schutzfristen, weil man dann in so eine Rechtsposition eingreift, hier von den Rechteinhabern. Viele wünschen sich, dass das verkürzt wird. Da müsste man über europäische Drehs rangehen und sagen, man muss das international vereinbaren, dass Schutzfristen nur noch 30 Jahre sind oder so. Höchst kompliziert, dieser Bereich. In der Praxis läuft das so, aktuell haben wir damit zu tun, dass zum Beispiel die Schutzfrist von dem Leistungsschutzrecht für Tonträgeraufnahmen, hatten wir vorher auch schon ganz kurz, sozusagen das Orchester, das einspielt, die Band, die einspielt, dass diese Schutzfristen von 50 auf 70 Jahre verlängert werden. Das hat den Hintergrund, das wird auch die Walt Disney Richtlinie genannt, beziehungsweise die Beatles-Richtlinie, weil wir kommen jetzt in die Zeit rein, wo Einspielungen von den Beatles teilweise gemeinfrei werden, beziehungsweise teilweise gemeinfrei werden. So. Und um das zu verhindern, dass bestimmte Einspielungen frei werden, mit denen man heute noch Geld verdienen kann, hat insbesondere Großbritannien mit aller Kraft und Macht darauf gedrängt, dass auf europäischer Ebene eine Schutzfristverlängerung stattfindet. Im vergangenen Jahr hat jetzt die Kommission gesagt, mit Deutschland dabei, Deutschland hat zugestimmt, ja, wir verlängern jetzt die Schutzfristen von 50 auf 70 Jahre. Das muss jetzt binnen 2 Jahren umgesetzt werden, heißt bis ungefähr Mitte nächsten Jahres wird auch in Deutschland die Schutzfrist im nationalen Gesetz stehen und verlängert sein. So einfach mal um 20 Jahre, weil möglicherweise Rechte auslaufen. Das ist die Frage, findet man das gut oder nicht. Ich finde es verheerend persönlich, aber es geht ja auch um andere Sachen. Ich glaube, der Begründungsspielraum ist schlicht und ergreifend nicht mehr da, weil man das einfach nach Goodwill dann verlängern kann, wenn eine feste Regelung ausläuft. Wichtig, was diskutiert wird, ist die Flexibilisierung. Bisher gilt eine Schutzfrist für alle Werke. So. Der Film, Musik, Foto, Text, Zeitungstext, alles genau gleich lang. Und natürlich muss man hier über Flexibilisierung reden, weil einen Zeitungsartikel braucht man nach einer Woche nicht mehr schützen. Im Prinzip kann der nach einer Woche frei sein. Jetzt mal zugespitzt. Musik braucht länger, ein Foto nicht ganz so lang, ein Film braucht richtig lang. Also es ist sozusagen, man muss stärker unterscheiden, welche Werkarten hat man und wie lang sollten die geschützt werden. Das ist sozusagen die Diskussion und der Weg, der hier versucht wird einzuschlagen, ist aber sehr schwierig. Die Grünen sind dann ziemlich auf die Nase gefallen letztes Jahr. Nächstes Problem, der fliegende Gerichtsstand. Tatort meiner Urheberrechtsverletzung ist immer da, wo ich die Webseite aufrufe. So, das hat zur Folge, ich kann mir das Gericht aussuchen in Deutschland, weil das Gericht so organisiert ist, dass das nach dem Tatort funktioniert. Jetzt ist es so, dass die Gerichte unterschiedlich entscheiden und es gibt gute Richter und böse Richter und diejenigen, die einen gut finden, finden die anderen böse. Also es gibt sozusagen für jeden Anwendungsfall den richtigen Richter oder den richtigen Senat bei einem Gericht. Heißt, wenn ich als Rechteinhaber ein besonders scharfes Urteil will, dann gehe ich nach Hamburg. Berühmt berüchtigt das OLG Hamburg, ein unglaublich konservativer Senat im Gericht dort und die fällen die schärfsten Urteile an diesem Punkt. Und sozusagen, wenn ich irgendwas erreichen will, dann gehe ich sofort nach Hamburg. So, im Gegenteil sage ich, okay, ich will es ein bisschen liberaler, gehe ich nach Köln, ne, oder so. Das ist, also jeder kann sich im Prinzip seinen Gerichtsort aussuchen. Das ist ein Riesenproblem und an dem Punkt wird gearbeitet, dass dieser fliegende Gerichtsstand abgeschafft wird und es Schwerpunktgerichte gibt in jedem Bundesland, die Urheberrechtsverfahren behandeln. Aber das ist noch nicht so weit, da muss das Gerichtsverfassungsgesetz und so weiter geändert werden. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber das ist ein Riesenproblem in diesem ganzen Spektrum. Social Networks. Privat versus öffentlich hatten wir vorher schon kurz. Auf sehr vielen Profilen gibt es viele Urheberrechtsverletzungen durch Icons, Fotos, die man hochlädt etc. Links per se sind keine Urheberrechtsverletzungen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man Links hochlädt. Auch die Snippets, die dann teilweise angezeigt werden, die ersten zwei, drei Sätze, sind keine Urheberrechtsverletzungen aktuell. Da ist man auf der sicheren Seite. Trotzdem werden viele Bilder veröffentlicht, wo es Urheberrechtsverletzungen gibt. Es findet akut nicht wirklich eine Verfolgung statt, auch wenn sozusagen zurzeit überall suggeriert wird, jedes Facebook-Profil hat den Abmahnungsgegenwert von 25.000 Euro oder was auch immer man hört. Ne? Sozusagen viele Leute, also viele Anwälte, die da auch ein Interesse daran haben, verteilen solche Zahlen, dass die Leute sich helfen lassen. Da kann man einfach abwarten und sollte das sozusagen bewusst damit umgehen, aber nicht in Panik verfallen, wie sich das weiterentwickelt. Wesentlicher Punkt auch, GEMA-YouTube-Streit, eben auch wieder wegen der Auswirkungen auf die Nutzer. Hier hat das Landgericht Hamburg in diesem Fall hatte zu entscheiden, was ist denn YouTube? Ne? Ist es ein Inhalteanbieter? Ist es ein Plattformanbieter? Heißt, für was müssen Sie zahlen? Ne? Müssen Sie gar nichts zahlen? Müssen Sie für die Bereitstellung zahlen, für die von Nutzern hochgestellten Videos an die GEMA? Großer Streit, sie verhandeln seit zwei, drei Jahren. Das Landgericht Hamburg hat gesagt, YouTube ist jetzt ein Plattformanbieter, aber in 10 bis 12 Fällen war es nicht so. Also die haben sich so ein bisschen rausgewunden, heißt, wir brauchen die nächste Instanz hier. Hier geht es sozusagen um die Grundfrage, die GEMA sagt, ja, wir wollen eine Vergütung, und zwar per Klick. Für jeden Klick, wo jemand das Video nutzt, muss Google oder YouTube an die GEMA was zahlen. YouTube sagt, wenn wir zahlen, dann eine Pauschale, weil ansonsten ist das für uns nicht kalkulierbar. mit der Folge, dass das Video in diesem Land nicht verfügbar ist, da beide Parteien sich nicht einigen und Hunderttausende von Videos bei YouTube in Deutschland gesperrt sind, die in jedem anderen Land sichtbar sind. So, aber in Deutschland klappt das nicht. In nahezu allen anderen europäischen Ländern gibt es Vereinbarungen zwischen GEMA und der YouTube, zwischen YouTube und der jeweiligen Musikverwertungsgesellschaft. Da gibt es bessere Deals und schlechtere Deals, aber das führt auf jeden Fall dazu, dass diese Videos verfügbar sind. So, aber in Deutschland ist das nicht so. So, Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Ganz schwieriges Ding. Die Presseverlage wollen ein neues Leistungsschutzrecht für sich haben, weil sie sagen, okay, sie wollen gleichgestellt werden etc. Insbesondere der Springer Verlag und der Burda Verlag haben das nicht nur in den Koalitionsvertrag reingeschrieben bei Schwarz-Gelb 2009, sondern machen hier auch alle Lobbysprünge dieser Welt, die man machen kann. Ich bin da sehr dicht dabei bei diesen ganzen Diskussionen und kümmere mich sehr stark drum. Deswegen kriegt man da sehr vieles hautnah mit und das ist vieles, was man eigentlich gar nicht wissen will. Und die schärfsten Auseinandersetzungen, die da im zweiten Satz stehen, das ist untertrieben. Also das ist, da findet ein Krimi statt gerade. Das Problem ist, mit diesem Leistungsschutzrecht für Presseverlage sollen Suchmaschinen und Aggregatoren dazu gezwungen werden, Lizenzverträge abzuschließen für Inhalte, die sie anzeigen. Und die Inhalte, das sind diese Snippets, die Überschriften, die fallen aktuell nicht unter das Urheberrecht. Heißt, die sind nicht geschützt. Die machen nichts Illegales, aber es soll sozusagen diese 2,5 Sätze bei Google News oder bei der Anzeige des Suchergebnisses soll urheberrechtlich geschützt werden. Die Überschrift soll urheberrechtlich geschützt werden. Möglicherweise die Abfolge von zwei Wörtern, weil das Bundesjustizministerium hat in seinem aktuellen Entwurf die Bezugnahme auf diese Zwei-Töne-Entscheidung, die ich vorher kurz erzählt hatte, vom Bundesgerichtshof drin, steht wirklich drin, es soll so sein wie bei Metall auf Metall. Und das heißt übertragen, es geht um zwei Wörter, die aufeinander abfallen oder hintereinander kommen. Wenn das geschützt wird, hat man, also wir bezeichnen das als Monopolisierung von Sprache, weil sozusagen Schutzrechte auf etwas liegen, was Alltagsgebrauch ist. Und deswegen nicht funktionieren darf, beziehungsweise dieses Gesetz nicht kommen darf. Da gibt es noch viele weitere Befürchtungen, viele Unklarheiten. Presseverlag ist zum Beispiel nicht, wie man denkt, derjenige, der eine Zeitung rausgibt und noch eine Internetseite dazu hat, sondern laut Bundesjustizministerium jeder, der regelmäßig im Internet veröffentlicht und irgendeine Art von redaktionellen Prozess hat. Sprich, jedes Blog. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Presseverlag. Jede Website ist ein Presseverlag. Und alle die haben einen Anspruch darauf, nicht ohne Lizenzeinholung angezeigt zu werden, wenn dieses Gesetz kommt. Das heißt, die Anbieter, Google, Yahoo, Bing, Suchmaschinen oder Aggregatoren, wie irgendwelche Nachrichtenzusammenstellungsmaschinen etc., müssen vor Veröffentlichung einen Lizenzvertrag schließen, und zwar in jedem Einzelfall, und zwar mit jedem der Player. Wenn sie das nicht machen, laufen sie in eine Haftungsfalle rein, die sie sich faktisch nicht leisten können. Aber als Justiziar von einem dieser betroffenen Unternehmen oder Anbieter würde ich mir sehr gut überlegen, was ich jetzt tue. Und deswegen steht ja auch das Wort Delisting. Google sagt ganz klar, wenn dieses Gesetz kommt, delisten wir. Alles, was irgendwie Inhalte von Presseverlagen sind, schmeißen wir raus. Das betrifft in erster Linie Zeitungsangebote etc., aber auch wahnsinnig viele andere hochrelevante, hochqualitative Inhalte, die wir gerade im Netz finden. Die wollen das rausschmeißen. Und Google ist die wichtigste Suchmaschine. Und das wird auch andere treffen. Das heißt, es besteht hier eine Riesengefahr, dass sich ganz viel ändert in der Form, wie können wir nutzen, wie können wir uns informieren. Und es ist eine große Frage, wie diese Schlacht ausgeht. Aktuell ist es so, dass das Justizministerium im dritten Entwurf nach 3 Jahren einen Vorschlag gemacht hat, der schlecht ist wie sonst was. Gerade liegt es im Bundesrat. Der Bundesrat hat jetzt mit Mehrheit in 3 Ausschüssen gesagt, nee, so wie das Bundesjustizministerium das will, wollen wir das nicht. wir wollen was anderes haben, das genauso unausgegoren ist. Und das wird es am 12. Oktober abgestimmt und dann wird das, geht das noch vor Weihnachten in die erste Lesung und kommt in die Ausschüsse im Januar. So. Und mal gucken, was dann passiert, aber das ist eines der heißesten Felder, gerade im Urheberrecht, die diskutiert werden.
Aber es ist so völlig absurd, Google lese ich es ja nicht. Bei Google werde ich ja nur heiß gemacht, dann auf den Rechtereiter.
Genau. Und dann komme ich zur Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Dazu erscheinen, weil ich dann ja auch die Kinder-Google-Seite gehe, um das nachzulesen oder Bildzeitung.
Auch das. Man könnte es Umkehrung des ökonomischen Prinzips im Internet nennen.
Merkwürdig. Mhm.
Aber genau das passiert.
Ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Das weiter tut, aber ich habe eine Vermutung, was dahinter steckt. Nämlich, die Leute, die dann über Google sozusagen sich ihre Sachen suchen, wo sie dann klicken, die haben da dann ja auch die Snippets von allen anderen Kollegen, von allen anderen kleinen Blogs und weiß ich nicht was. Und das werden nicht alle Verlege, die da sozusagen nur noch die Arbeit betreiben, sondern nur ein paar große. Und wenn Google dieses Angebot, auch für die ganzen Verlege noch nicht mehr macht, haben es die ganzen kleineren Verlege und die ganzen Blogger viel schwieriger haben. Und ich glaube, dass das dahinter steht, sozusagen, dass danach für Verwandte ihre Probleme ausbreiten wollen.
Ist eine Theorie, die ich nicht für abwegig halte. So, und da das ja erst 16 Hauptkonfliktfelder waren im Urheberrecht, die gerade diskutiert werden, hier sind noch ein paar. Die habe ich einfach mal ganz grob aufgeschrieben, ohne dass ich da jetzt groß drauf eingehe. Aber auch das sind Schwerpunktfelder. Clubs versus GEMA, da gibt es, was weiß ich, um Mitternacht werden 10 Minuten wird die Musik abgestellt, weil es Tariferhöhungen gibt, wo die Clubs sagen, sie gehen pleite. Jemand sagt, ihr geht nicht pleite, ihr müsst einfach das zahlen, was ihr nutzt. Riesenstreitpunkt. Kabelweitersendung, Internet-TV, auch da hängen Urheberrechte dran. Wenn Google sein neues Internet-TV in den Herbst auf den Markt bringt, wird das einmal die Medienordnung umwälzen, wenn das einschlägt und das wird begriffen, weil man dann nicht mehr abhängig ist von den klassischen Sendern und Strukturen, wie gesendet wird, sondern es geht über das Internet. Das Internet ist nicht erfasst. Sondern es sind nur Kabel erfasst, etc., aber nicht das Internet. Und das Internet ist kein Übertragungsweg im Sinne der Rundfunkanstalten. So. Also das fällt da nicht mehr runter. Das ist ein Riesenbereich, wo gekämpft wird. Kneipenrecht, Public Viewing, es geht noch, ne? Da stellt jeder Imbissbetreiber seine Glotze dahin. Wenn du Zukunft machen willst, soll das was kosten. Das wollen die einen natürlich nicht, aber die anderen wollen das. Kopierschutz, DRM, klassisch, Verwertungsgesellschaften, großer Streit, dass die transparenter werden, dass die möglicherweise Bilanzierungspflichten die Unternehmen bekommen, dass sie ihre Bilanzen ordentlich vorlegen müssen, das müssen sie nicht. Weil die Verwertungsgesellschaften, die Rechte verwerten, das sind private Vereine, die unterliegen dem Vereinsrecht in Deutschland, haben aber trotzdem die ganzen Legitimationen aus dem Urheberrecht. Das ist schon von der Konstruktion her völlig absurd, obwohl es darum unglaublich viel Geld geht.
Das heißt, wir müssen die Investoren verantworten.
Genau. Sozusagen. Und die schließen Geheimverträge mit irgendwelchen Organisationen, die für sie Geld eintreiben. Es wird nicht dargelegt, etc. Und dann gibt es zum Beispiel ein spektakuläres Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das sogenannte Luxan-Urteil, plus ein Urteil des Landgerichts München. Aus dem Frühjahr bei der Verwertungsgesellschaft Bord, also für Textautoren. Und da hat das Landgericht München gesagt, dass hier Verleger, ne, Textverleger, Verlage, Zeitungsverlage, Buchverlage, einen Anteil aus diesen Tantiemen kriegen, ist illegal. Und vor allem war es auch schon immer illegal. So, das heißt, in diesem Urteil hieße es, dass die letzten Jahrzehnte die Ausschüttungspraxis in der Verwertungsgesellschaft vor illegal war. Und selbst wenn man das für die Vergangenheit kappt, heißt das für die Zukunft, dass man so viel ändern muss darin, aber eigentlich niemand was ändern will. Vor allem die Aufsichtsbehörde. Und das ist ein riesen Sprengstoff, wo auch sehr viele involviert sind und eigentlich keiner genau weiß, wie man das hinkriegen soll. Urheberrecht in der Schule, habe ich vorher schon kurz genannt, Weiterverkauf von Dateien. Da gab es jetzt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass Softwarelizenzen weiterverkauft werden dürfen, im Package. Und das, der EuGH hat in dem Zusammenhang gesagt, ja, das bedeutet auch, man kann jede andere Werkform so weiterverkaufen. Was das genau heißt, ist unklar, würde aber, wenn das so ist, das Urheberrecht umdrehen, beziehungsweise die Form, wie Dinge verkauft und verwertet werden, vertrieben werden, umdrehen, weil plötzlich viel, viel mehr möglich ist, was bisher nicht geht. Im Wege von, was darf ich denn, ne, das ist dieser private Weiterverkauf meiner Datei, der wäre dann erlaubt. Das ist ja verboten. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich das darf oder nicht darf. Das ist schwarz und weiß. Dann unten vom lehrmäßigen Gerät, auch ganz wahrscheinlich und so weiter und so fort. Wird viel diskutiert. Das BMJ hatte eigentlich den sogenannten dritten Korb geplant, das Urheberrecht in Deutschland immer in den sogenannten Körben reformiert. Der dritte Korb, also aktuell gab es den zweiten 2008 und der dritte Korb, das hat man 2008 gesagt, ja, das wird einer insbesondere für die Belange von Wissenschaft und Forschung. Und ist es natürlich nicht mehr geworden, weil man sagt dann viel, wird dann nichts. Das sind die aktuellen Vorhaben, die im Justizministerium liegen. Eine Regelung für verwaiste Werke. Kommt möglicherweise, ist auch unklar, ob das noch in dieser Legislatur reicht. Regelung gegen Abmahnungsmissbrauch. Gibt es eine Vorlage, gibt es einen Referentenentwurf. Wird gerade vom Bundeswirtschaftsministerium gestoppt, weil die sagen, Justizministerium, wenn du nicht einlenkst bei Vorratsdatenspeicherung und 1, 2, 3, was wir wollen, dann kriegt ihr das nicht. So, und dieser Gesetzentwurf für den Abmahnungsmissbrauch sieht übrigens so eine Deckelung vor. Ne? Heißt, wenn dieser Entwurf Gesetz wird, lohnt es sich für Anwälte nicht mehr abzumahnen. So. Das würde mit einem Schlag diese ganze Abmahnungsproblematik entfernen. Aber dieser Entwurf wird gestoppt werden, noch vom Wirtschaftsministerium. Dann haben wir das Leistungsschutzrecht für Presseverlage, da habe ich schon was gesagt. Allgemein mehr Freiheiten für die Wissenschaft. Hier geht es auch um sowas wie Zweitverwertungsrecht für Wissenschaftler etc., was sehr wichtig ist, dass man beispielsweise sagt, okay, du kannst in diesem Journal veröffentlichen, aber nach 6 Monaten fallen die Rechte an dich zurück und dann kannst du das auch nochmal unter eine freie Lizenz stellen und auf die Website deiner Uni stellen. Also ein Zweitverwertungsrecht ist auch so ein Punkt, der hier um den gekämpft wird. Schärfere Rechtsdurchsetzung, das waren die Warnhinweise etc. Abschaffung des Urhebervertragsrechts, ganz großer Punkt. Ich habe es mich kaum getraut hinzuschreiben, aber es gibt jetzt Papiere, wo das so drin steht, dass man das will. Und deswegen muss man es jetzt in die Agenda aufnehmen. Und da das ein relevanter Player ist, der Birnenverein, ist das ernst zu nehmen und er sagt, ja, nö, das brauchen wir nicht, das schaffen wir ab. Und muss mal gucken, was da passiert. Privatkopie wird auch mal wieder gefordert, dass die abgeschafft wird. So, ich bin gleich durch. Nochmal so eine Folie, nur mit ein paar Buzzwords, um zu zeigen, auf welchen Ebenen das überall stattfindet. International, EU-Ebene, lauter Punkte, die gerade eine Riesenrolle spielen. ACTA dürfte bekannt sein, sozusagen ist dann gescheitert. Dann hat man SOPA in den USA, dann hat man PIPA, dann hat man Clean IT, was jetzt vor ein paar Wochen aufgepoppt ist, etc. Das sind lauter Projekte, wo versucht wird, auf Wegen, die nicht die rein klassischen, demokratisch legitimierten Wege sind, Regelungen zu schaffen, um hier Verschärfungen vornehmen zu können, im Sinne von mehr Überwachung, mehr Kontrolle, bessere Verfolgung etc. All diese Vorhaben laufen genau in diese Richtung. Größtes Problem ist die Intransparenz, dass eben sowas wie ein Europaparlament nicht beteiligt wird, dass nationale Regierungen nicht beteiligt werden, dass keine Anhörungen mit irgendwelchen Verbraucherschutzorganisationen etc. stattfinden. Und gleichzeitig, dass alles Einfallstore sind für Regelungen, die nachhaltig jetzt oder später natürlich auch die nationale Gesetzgebung beeinflussen. Dann haben wir die kollektive Rechtewahrnehmung. Da wird gerade die Richtlinie verhandelt. In 2 Wochen gibt es da wieder Verhandlungen im Rat in Brüssel. Wenn das durchkommt, was da beschlossen wird, das wird eine komplette Liberalisierung von Verwertungsgesellschaften, die da verhandelt wird. Heißt, jeder kann eine Verwertungsgesellschaft aufmachen, A. Jeder kann in jedem Land tätig werden, B. Das ist so geregelt, dass sozusagen mehr Konkurrenz da ist und das wird erzwungen. Und da sind noch ein paar andere Regelungen drin, über die gestritten wird. Wenn das so kommt, ist das Verwertungsgesellschaftssystem, wie wir es heute kennen, Geschichte. Und es ist komplett offen, was da jetzt passiert, aber auch das ist ein Riesenstreitpunkt, wie man damit umgeht. Strich drunter, auch international, kommt alle 4 bis 6 Wochen wieder so ein neues Vorhaben auf den Tisch, wo man gar nicht mehr weiß, wann man das alles machen soll. Aber das war es einfach. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Kurz ein paar Sachen gerade kurz noch sagen.
Ganz kurz, ich verspreche es. Erstmal, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ebenso einen informativen und engagierten Vortrag wie ich. Ich freue mich sehr, dass sich so viele beteiligt haben. Besonders freue ich mich halt über den schönen Vortrag von Philipp Otto. Da könnt ihr gerne nochmal applaudieren. Von dem, was wir angesprochen haben, werden wir in den nächsten Mittelkommen noch aufgreifen. Wie gesagt, wir haben am Anfang erwähnt, schon am 19. Oktober die offizielle Einladung unseres Hackerspaces mit dem Vortrag.
Nicht so schnell, ich habe jetzt
den Mittwoch.
Am
19. Oktober.
Achso, jetzt machst du
da. Genau, ja, so ein bisschen. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Offizielle Einladung unseres Hackerspaces sind aufgeworfen, seid ihr auch gerne dazu eingeladen, dann wieder vorbeizukommen, damit wir zum Urheberrecht und das Einblicken können. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Wir müssen weitergehen am 2. November mit dem Vignette-Hoheit, wo wir das ganze Thema Urheberrecht Verwertungsrecht nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchten werden, wo es eher darum geht, was kann ich eigentlich mal in meinem Gerät noch machen, wenn ich es dann eigentlich besitze. Und dann am Freitag, am 9. November, kommen wir dann wieder zu ja, urheberrechtlichen Themen zurück. Da hat Philipp Otto schon ein bisschen was angesprochen. Da geht es um eigenes Wissen, also Open Access war das Thema hier in Wissenschaft und Hochschulen. Das wird dann am 9. November von Martin Hase das Thema sein, der aus Bamberg anreisen wird dafür. Und am Donnerstag wird dann, am 29. November, am Donnerstag, dann wird die Reihe geschlossen von Johann Wiesen mehrmals ja. Und dann nochmal Urheberrecht in der Schule. Es taucht ja auch zwischendurch auf, aber der wird dann auch mal ja, ich habe nur 2 kleine Sachen gesagt. Erstmal, ich wollte vergessen habe zu erwähnen, die Reihe ist nicht nur vom Chaos Computer Club Bremen veranstaltet, sondern auch von der DIMA, die digitale Medien in der Bildung, Arbeitsgruppe vom Fachbereich Informatik an der Universität Bremen. Deswegen sind wir auch aus der Wissenschaft gelandet und nicht wie früher im DGW-Haus oder in der Bucht, die man zu besuchen wird. Das soll ich noch erwähnen und dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, was ich vorhin schon gemacht habe. Wir sammeln alle Spenden. Unser Schatzmeister ist auch da, der nimmt auch Größeres entgegen, wenn wir das und bei der gut in den Zusammenhang weise ich auch gerne darauf hin, dass auch Eiweiß da drin macht. Also wenn Sie sich über das Projekt begeistern können. Nein, ich habe mich begeistert, dass wir gehen auch. Wir freuen uns drüber, wenn ihr uns das halt auch in der Veranstaltung wird. So, das war's von mir, natürlich noch einen schönen Abend.